Ich finde es erstmal richtig geil geschrieben. Ich finde, es macht so richtig Spaß, das zu lesen irgendwie so.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie so am Laptop sitzt, ja, und so, ne? Schreibt so.
Vorspiel? Fragezeichen? Eine Rarität.
Ich habe mit 17 auch schon bei Agenturen angerufen und gefragt, ob ich da arbeiten kann. Und die haben dann gesagt, du bist zu jung. Entweder sie hat Angst vor etwas Neuem und hält sich an dem fest, was sie schon kennt, oder irgendwas in ihr findet Gefallen an der Prostitution. Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid zu Lenias und Luisas extra langer, extra senfscharf, extra scharfer Senf-Folge. Der letzte Senf. Extra scharf. Wir dachten, wir machen eine Fan-Folge.
Ja, wir sind ja, also wir haben uns das schon geoutet, oder ich glaube ich vor allem, und du hast einfach keine Wahl, dass wir im Beatrice Fanclub sind. Und Beatrice ist ja so eine Person, die so online so Dr. Sommer-mäßig so Fragen beantwortet. Und ich habe die irgendwann letztes Jahr entdeckt, als es so um dieses jemand pinkelt in mich rein Ding und sowas ging. Und da hat sie ja so zugeschrieben, da hat jemand sie gefragt, wie das wäre. Ja, egal. Leute, die diesen Podcast kennen, sollten das wissen. Und die anderen jetzt auch egal.
Nicht mal ein Pferd kann mit Erektion genau pinkeln.
Und die hat so wunderschöne Blogbeiträge. Und dann hat eine Hörerin, glaube ich, unter diese Folge, wo wir schon mal darüber geredet haben, kommentiert. Was genau hat sie kommentiert? Irgendwie.
Sie hat geschrieben, dass, also eine Person, die heißt P. hat kommentiert, schaut mal, die hat auch ganz gute Takes zum Thema Sexarbeit. Und da wollten wir uns das natürlich nicht entgehen lassen und haben unter fragbeatrice.de einfach mal geguckt, was sie dann zum Thema Sexarbeit sozusagen hat, Schlaues, weil sie hat ja auch sonst immer so viel Ahnung. Und genau, das war, glaube ich, der Kommentar war unter der einen Folge, wo du erzählt hast, dass dein Freund in dich reingepinkelt hat.
Stimmt. Genau, wo Beatrice meinte, das kann nicht mal ein
Pferd. Ich glaube, wenn sie das hört, dann würde sie, also ich weiß nicht, was sie dann machen würde.
Fällt sie vom Stuhl.
Ja.
Wobei ich sagen muss, die hat auch überraschend, also die hat manchmal dann auch überraschend, wie sagt man, coole Ansichten. Also manchmal sagt sie, also manchmal kommt auch so eine Frage so, ja, ich habe so und so viel Sex, bin ich eine Schlampe oder so? Und dann sagt sie so, nein, das ist doch total dumm, eine Frau eine Schlampe zu nennen oder so. Also manchmal sagt sie auch so ganz coole Sachen und dann haut sie wieder irgendwas raus, wo ich denke, what the fuck?
Ja, also, sie irgendwie, ich stelle sie mir so vor wie so eine, keine Ahnung, so eine boomerige Therapeutin, die sich mal vor 30 Jahren so fortgebildet hat zu so Sextherapeutin oder so, weiß ich gar nicht.
Ich glaube nicht, dass die irgendeine Fortbildung hat, aber hätten wir vielleicht.
Aber vielleicht so vor 30 Jahren oder so, und dann hat sie so dann damals so den Stand, das unterrichtet sie heute noch oder so Therapeutin. Ja. Ich glaube schon, dass sie so Beziehungstherapie. Was macht die eigentlich?
Nee, ich glaube, also ich würde sagen, weißt du, ich habe so ein genaues Bild von ihr. Das ist so eine Frau, die hat so ein paar Freundinnen.
Die arme Frau.
Das ist
Frau, ne?
so eine Single-Frau, glaube ich, und die Freundinnen, die kommen immer so zu ihr und fragen sie immer so um Tipps. Und dann haben die irgendwie ganz oft gesagt so, oh, du hast immer so gute Tipps oder so. Und dann dachte sie so, okay, ich bin scheinbar so übelst krass und muss jetzt allen Leuten helfen.
Und bin Liebesberaterin.
Genau, weil meine Freundinnen sagen so, du hast immer so gute Tipps, weißt du. Deswegen, ich glaube, das ist ihre Vita sozusagen.
Aber meinst du, sie hat gar nicht Psychologie oder sowas? Sie ist gar keine Therapeutin, das müssen wir jetzt eigentlich rausfinden. Weil
ja,
sie,
warte mal, ich finde das mal kurz raus.
Okay, und währenddessen erzähle ich, weiß auf jeden Fall, dass sie ein Buch geschrieben hat. Und das heißt Mr. Aussichtslos, die 12 Männertypen, die sie sich sparen können. In dem Buch beschreibt sie dann bindungsunfähige oder Nähephobiker, Egomane, neurotisch Untreue, Kotzbrocken. Den Kotzbrocken würde mich interessieren, wer das ist. Der Neurotiker, der Gebundene, der Geizige, der Sexbesessene, der ewige Rebell, das Muttersöhnchen, der Psycho und der Beziehungssüchtige. Hat es gar nicht so eine schlechte Bewertung bei Amazon, das Buch. 4,3 oder so. Ich gucke immer Bewertungen an von Büchern.
Also in ihrer Vita, bei über mich steht jetzt nichts von irgendeiner Ausbildung oder irgendeinem Studium.
Aber ich meine, guck mal, wir haben auch keine also du hast vielleicht eine Ausbildung, aber ich auch nicht. Ja, wir labern hier rum. Wir machen nichts anderes als fragt Beatrice.
Das ist total wahr. Aber naja, sie bietet schon auch offiziell irgendwie Paartherapie an. Genau. Und genau, ich habe ja immerhin schon ein paar Ausbildungen als Therapeutin. Ja, du. Also, nee, ich sehe jetzt hier...
Frag Lenia. Frag nicht Beatrice, fragt Lenia.
gut, also, wie auch immer.
Wie auch immer, wir sind großer Fan, weil, also, und ich muss, also, sie hat echt, manchmal haut sie echt witzige Sachen raus.
Ja.
Okay, wollen wir reingehen in die Thematik Sexarbeit, was Beatrice zu Sexarbeit zu sagen hat?
Ja, wir haben, glaube ich, insgesamt irgendwie so 6-7 Artikel gefunden dazu insgesamt. Und sie haut echt tatsächlich auch immer noch, das finde ich sogar, jedes Mal, wenn ich da reingucke, gibt es neue Artikel von ihr. Also die ist einfach...
Die ist super busy. Die
hat nicht so ganz mitbekommen, auch dass die, in welchem Zeitalter wir leben, habe ich das Gefühl, weil die hat halt noch so eine ultra alte Website und so diesen Blog. Und ich glaube, die denkt immer noch, dass so Blogs so voll das Ding sind. So.
Die ist so voll am Zahn der Zeit. Es gibt ja auch Leute, die ihr schreiben und Fragen stellen.
Ja, das finde ich auch interessant, ob das tatsächlich so ist, aber... Okay, wie auch immer.
Du willst also auch sagen, dass all ihre Zuschreiber Fakes sind, so wie der eine mit dem Pferd, der geschrieben hat, da werden seine Freundin reinpinkeln.
Da meinte sie ja, dass er Fake ist. Ich kann mir halt nicht vorstellen, welcher Mensch halt an Beatrice so eine Frage stellt. Und
wir stellen jetzt Beatrice bei.
Ja, das werden wir wahrscheinlich
am Ende der Folge müssen. Überlegen wir uns, welche Frage wir Beatrice stellen werden.
Ja, also bleibt dran, Leute. Vielleicht dürft ihr abstimmen. Stimmt, wir können dann so eine Abstimmung mal machen, welche Frage wir stellen sollen. Und dann dürft ihr mit abstimmen.
Aber die dann steckt es irgendjemand ihr und dann merkt sie das sofort. Ihr dürft es nicht verraten.
Ja, ihr dürft es
ne?
ja nicht verraten.
Bitte, jetzt das auch geheim. Nicht jetzt nicht verraten. Ja. Wir wollen noch viel Spaß mit Beatrice haben. Bitte nicht Beatrice Bescheid sagen.
Okay. Willst du mir einfach mal so den ersten Artikel vorstellen, den du gefunden hast?
Okay, also der erste Artikel ist... Eine Person fragt, Taschengeld mit Prostitution aufbessern? Fragezeichen. Ich mag Sex mit fremden Männern, also warum nicht dafür Geld nehmen? Frag mich aber, ob ich mich mit 17 Jahren damit strafbar mache. Wir haben es ein bisschen gekürzt noch dazu zu sagen. Ich stehe auf Sex mit fremden Männern und wenn man damit etwas dazu verdienen kann, ist das bestimmt nicht schlecht. Jetzt würde ich gern wissen, ob ich mich mit 17 Jahren dabei strafbar mache und ob das Probleme geben kann. Mein Freund ist nicht so die Kanone im Bett und so kann ich auch mal andere Männer testen, ohne dass ich Ärger mit ihm bekomme. Denn er hält das Ganze für eine gute Idee. Jetzt habe ich halt bloß Angst davor, dass ich das Ganze zu einem Nachteil für mich wird. Kannst du mir helfen?
Okay. Sollen wir eigentlich, also ich meine... Sollen wir, also du hast ja gerade schon gesagt, wir machen ja auch nichts anderes als Beatrice. Mhm. Und dann können wir es ja gleich direkt ernst nehmen und halt wirklich einfach so ein Frag-Luisa- und Lenia-Ding machen.
Ja.
Und auf die Fragen auch antworten.
Ja, sollen wir als erstes antworten?
Ja, dann bin ich schon so gespoilert von Beatrices einzig wahre Antwort.
Also was ich als erstes antworten würde, ist, also dafür muss ich sagen, ist es gut, dass es diesen Blog von Beatrice gibt, weil eine 17-Jährige da einfach was schreiben kann und sie dann eine Antwort bekommt. Also das muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Ja. Und wenn eine 17-Jährige fragt, so soll ich Sexarbeit machen, dann würde ich sagen, nein, so du bist viel zu jung. Du bist 17. Außerdem ist es verboten mit 17, aber es ist nicht so, wie sie sagt, dass man... dann Ärger bekommt, sondern das ist tatsächlich illegal, nur für die, also es ist quasi ein Sexkaufverbot, besteht für Minderjährige. Aber diese Minderjährigen selbst werden natürlich nicht bestraft, sondern
ist
nur...
Ist das so?
Ja.
Aha, okay.
Nur die Kunden und es darf halt auch keiner anbieten.
Auch die Agenturleitung und so,
es gibt halt keine Möglichkeit eigentlich, das zu vermarkten, außer sich in der Abhängigkeit von irgendeinem weirden Zuhälter zu begeben oder so. Und da muss ich noch sagen, bei mir sind halt die Alarmglocken sofort angegangen bei dem Satz, meinem Freund wird es gar nichts ausmachen, der hält es für eine gute Idee. Da habe ich so gedacht, wir hatten ja vor 2 Jahren, glaube ich mal, mit Alina gesprochen von so einer Beratungsstelle, die zum Thema Loverboy-Methode Aufklärung macht. Und das hört sich tatsächlich für mich an wie so ein Beispiel dafür. Denn dieses Ding, dass so ganz, ganz junge Frauen irgendwie manipuliert werden, Sexarbeit zu machen von ihren Partnern und sei es irgendwie mit Scherzen, so, hast du da, wenn du mehr Geld willst, dann musst du einfach Sexarbeit machen. Und ja, nee, wir würden das auch nichts ausmachen. Also das ist ja dann eher so subtil, also die wissen ja schon, was sie machen. Oder die sagen dann, keine Ahnung, ja, ich stehe auch auf Frauen, die so richtig badass sind und sowas. Oder ich stehe da irgendwie drauf oder was auch immer die sich ausdenken. Das schrillt bei mir halt alle Alarmglocken, weil das ist eigentlich meistens keine gute Kombination. So jung und einem Partner, der dann, dem das nichts ausmacht und der das gut findet.
Nee, aber ich finde, jetzt bist du ehrlich gesagt auch fies, weil wenn jetzt da stehen würde, mein Partner hat ein Problem damit, dann sagst du, nein, Red Flag, dein Partner soll dich unterstützen. Und wenn du sagst, und wenn der Partner dann sie supportet, dann hast du auch ein Problem damit. Also das ist ja auch, da bist du auch schon ganz schön hart, finde ich, der Partnerbörse gegenüber so. Du weißt ja nicht, wie alt ihr Partner ist. So. Also, wenn der jetzt irgendwie halt
wenn
auch,
der 16 ist,
der ist meinetwegen ihr Klassenkamerad oder so. Ich hatte mit 17 war ich mit meinem, aus meiner Klasse mit so einem Typen zusammen. So, wenn ich dem jetzt gesagt hätte, irgendwie, ich will irgendwie, wenn damals gab es noch nicht so OnlyFans, aber wenn ich ihm gesagt hätte, oh, ich lade jetzt mal irgendwie Fußfotos bei OnlyFans hoch, dann hätte der auch gesagt, ja, mach doch
ja,
so.
Ja, aber das ist nochmal was anderes.
Ja.
Das ist schon nochmal was anderes und klar, also ich würde auch nie sagen, ja, dein Freund ist ein Arschloch und du darfst auf keinen Fall machen, sondern vielleicht ist es ja eine total reife 17-Jährige, das ist trotzdem illegal so. Und vielleicht ist der Partner auch ein totaler süßer Softie, der halt sagt, hey, go you, do you, was sagt man da? You do you.
jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen, genau. Aber vielleicht ist es eben auch nicht so. Und dann würde ich gerne erstmal fragen, wer ist dein Partner? Ja. Was ist das so für ein Typ?
Ach, warte mal, aber der Freund war ja, das, da hast du noch gar nicht zu gesagt, der Freund ist ja nicht so eine Kanone im Bett.
Genau.
Ja.
Verstehe ich.
Und jetzt will sie halt andere Männer austesten. Ich finde es auch geil, dass der, gut, wahrscheinlich hat sie ihm das nicht ganz so gesagt.
Dass er
weil
keine Kanone
ist. Weil ich finde es geil, wenn ich so meinem Freund sagen würde, ja, du bist ja nicht so eine Kanone im Bett und ich will jetzt mal so ein bisschen testen, was der Marc noch so zu bieten hat außer dir. So, ich hoffe, das ist okay für dich. Und so, ja, okay.
Ja, dann verstehe ich halt auch nicht. Die können ja auch erstmal eine offene Beziehung haben oder sowas. Hm. Vielleicht ist ihm da irgendwie diese Regel wichtig, dass es Sexarbeit ist. Aber da könnte man ja auch andere Spielchen machen. Zum Beispiel, dass er die Dates irgendwie online für sie ausmacht und es dann kein also ich weiß es nicht, was gibt es denn? Das ist auch irgendwie weird.
Also,
oder dass man halt mal den.
Vielleicht hat sie halt auch schon getaggt, dass eben die meisten so Online-Tinder-One-Night-Stands noch schlechter sind als irgendwie so Sexarbeit-Dates.
Aber wie soll sie es checken, wenn sie selber noch nie Sexarbeit gemacht hat?
Vielleicht hat sie ja schon ganz viele Online-Dates gehabt und denkt so, oh, nee, dann will ich lieber. Obwohl, nee, sie meinte ja, sie will andere Männer testen. Ohne dass ich Ärger mit ihm bekomme, ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja,
okay. Siehst du, es gar nicht so einfach, Beatrice zu sein.
Ja, also okay, aber was, also das heißt, wir raten ihr.
Unsere offizielle Antwort ist, du bist mit 17 zu jung, das ist tatsächlich, darf man das? Also man wird dafür nicht bestraft, aber man bekommt also keine, es darf kein Anbieter einen unterstützen, man darf nicht in einem Bordell arbeiten.
Und das
man
ist
darf
halt
nicht
gefährlich,
bei einer Agentur.
Weil da musst du es halt ganz alleine machen.
Du hast kein
und
Netzwerk.
Das ist halt, genau, das ist halt gefährlich. Du, so.
Ja, und ich würde sagen, erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln im Leben. Bevor man Sexarbeit machen kann, muss man so ein, ich finde schon auch ein paar private One-Night-Stands oder irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht haben, um besser zu lernen, was man eigentlich will und Nein zu sagen, wo seine Grenzen sind. Weil ich finde schon, dass man das wissen muss, wo seine Grenzen sind, wenn man Sexarbeit macht. Weil man bietet ja auch Sachen an und da muss man auch wissen, was kann ich eigentlich anbieten und was ist mir zu viel und so.
Ja.
Daher würde ich sagen, erstmal ein bisschen slow.
Würdest du ihr raten, vielleicht stattdessen, wenn sie ihr Taschengeld aufbessern will, so ein bisschen mal Camming auszuprobieren oder so? Auch um zu gucken, ob so diese Branche.
Ich finde, das hat nichts miteinander zu tun. Ja. Also ich zum Beispiel finde das ja total komisch. Und du hast ja mal eine Zeit lang OnlyFans gemacht. Aber für mich wäre das gar nicht gegangen. Und und vor allem ist dann ja auch das Ding, dass das Gesicht dann draußen ist. Also ich finde eigentlich sogar eine junge Person, die sich entscheidet, OnlyFans zu machen und ihr Gesicht zu zeigen, finde ich sogar eine krassere Entscheidung als eine junge Person, die sich entscheidet, mal Sexarbeit auszuprobieren. Weil Sexarbeit ausprobieren, dann kann man auch wieder aufhören und beim Camming hast du halt dein Gesicht einmal gezeigt und dann ist es halt eventuell so, dass jemand einen Screenshot gemacht hat oder dass du irgendwie dein Gesicht dann halt da ist.
Ja.
Aber ich würde sagen, ich glaube, ich wusste ja auch mit 14 schon, dass ich Sexarbeit machen will. Das war mir ganz klar. Und ich habe mit 17 auch schon bei Agenturen angerufen und gefragt, ob ich da arbeiten kann. Und die haben dann gesagt, du bist zu jung. Und ich glaube, ich würde sagen, wenn ich damals mich selber getroffen hätte, dann hätte ich gesagt, ja, versuch noch mehr über Sexualität zu lernen. Also bilde dich fort, lies mal ein paar Bücher über Sexualität, versuch mal ein bisschen so Techniken, Sachen rauszufinden, so wie funktioniert eigentlich der Körper von Menschen, was gibt es so für Spielarten. Versuch dich da ein bisschen weiterzubilden, also versuch dich wirklich auszubilden.
Vielleicht sogar, wenn du einen Freund hast mit dem zusammen, kann man sich ja so auch so Online-Code-Tutorials oder zu irgendwelchen Techniken angucken und die mal ausprobieren einfach so.
Genau. Versuch, deine Grenzen zu finden, wo die sind und schreib das auf. Was sind deine Grenzen, wo stößt du an Grenzen? Und dann vielleicht auch so versuch, mit deinem Freund vielleicht auch so Übungen wie so Nein sagen zu probieren oder so.
Ja.
Dass man so sagt, hier stopp, nein.
Ja.
Und dann erkundige dich über das Feld. Also geh jetzt los und schau dir alle Agenturen an, die es gibt. Guck dir verschiedene Bordelle online an, lies die Rezensionen von den Sachen, versuch dich da irgendwie zu vernetzen. Man kann sich auch über Twitter mit anderen Sexarbeitenden vernetzen. Versuch dich da jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen zu vernetzen.
Du hast mitbekommen, dass es nicht mehr Twitter gibt, oder?
Ja, das heißt jetzt nicht mehr Twitter. Okay. Ich sage trotzdem Twitter. Und versuch dich über irgendwelche Plattformen zu vernetzen, würde ich noch sagen. Versuch Leute kennenzulernen, vielleicht die in dem Feld arbeiten, mit denen zu reden. Und und dann gibt es natürlich auch noch diese Beratungsstellen, die man aufsuchen kann.
Ja.
Hydra und verschiedene andere Beratungsstellen.
Ja. Okay.
Und tatsächlich ja auch die offizielle Beratungsstelle der Stadt. Denn muss sich ja als Sexarbeitende auch anmelden. Und da gibt es so, also bei der Anmeldestelle musst du eine Gesundheitsberatung machen. Und diese Gesundheitsberatung, die steht einem immer auf Bauch, wenn man nicht sich als Sexarbeiterin anmeldet und ist anonym. Da kannst du auch immer hingehen.
Ja, und dich beraten lassen.
Okay. Genau.
Gut, und was sagt Beatrice?
Willst du vorlesen? Oder soll ich?
Das Ganze?
Also Beatrice schreibt, entschuldige mal, aber habt ihr beide den Verstand verloren? Was glaubst denn du, mit was für Männern du ins Bett gehen musst, wenn du dich prostituierst? Glaubst du, das sind alles nette, knackige, saubere, anständige Jungs? Von wegen. Da sind auch jede Menge stinkende, grobe, eklige, hässliche, ungepflegte, sehr dicke, gewalttätige etc. Typen dabei, die keineswegs darauf aus sind, dir Lust im Bett zu bereiten, sondern denen es nur um eins geht, ihren Trieb, ihre Geilheit, ihre Aggression an dir auszulassen. Vorspiel, eine Rarität. Stattdessen kriegst du ja ungewaschene Penisse in den Mund, die Scheide und sonst wohin geschoben. Meinst du, das macht Spaß? Vor allem setzt du dich auch der Gefahr aus, dir sexuell übertragbare Krankheiten einzufangen, vergewaltigt, genötigt, verletzt, misshandelt zu werden. Oder denkst du, du kannst einen Aufpasser neben dein Bett stellen, während du mit einem Freier schläfst? Wenn dir dein Wohlergehen und deine Gesundheit irgendwie lieb sind, dann lass es. Leg dir lieber einen netten Dauerliebhaber zu. Ich frage mich auch, warum bleibst du bei deinem Freund, wenn er erstens nicht gut im Bett ist und zweitens du ohne weiteres bereit wärst, ihm mit allen möglichen Kerlen fremd zu gehen. Und drittens würde er es zulassen, dass du dich prostituierst. Sag mal, wie seid ihr beide denn drauf? Was die Strafbarkeit betrifft, du selbst machst dich nicht strafbar, wohl aber diejenigen, die einem Mädel unter 18 ein Zimmer oder Bett vermieten und Personen, die dich zur Prostitution bringen. Mehr Infos kriegst du über hydraberlin.de. Genau, herzlichst Beatrice.
Geil. Also, oh, da sind jetzt so viele einzelne Sachen drin. Ich finde es erstmal richtig geil geschrieben. Ich finde, es macht so richtig Spaß, das zu lesen irgendwie so.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie so am Laptop sitzt und so schreibt so.
Vorspiel? Fragezeichen? Eine Rarität. So. Ich finde auch geil, dass sie irgendwie, wenn sie so aufzählt, was für schlimme Männer man da hat, dann sagt so grob, eklig, hässlich, ungepflegt, gewalttätig und das sehr dick dann irgendwie in dieser dass das so.
Ja, stimmt.
In dieser Auflistung mit drin ist.
Das ist mir gar nicht. Genau, sie schreibt stinkende, grobe, eklige, hässliche, ungepflegte, sehr dicke und gewalttätige Typen.
Ja.
Boah, das tut mir auch echt leid, ne? Das ist
für
ja unsere Gesellschaft ist so gemein.
Es geht ihnen nur darum, ihren Trieb, ihre Geilheit und ihre Aggression an der auszulassen. Also ja, das sind halt immer so Leute, die halt nicht wissen, die halt einfach keine Ahnung von Sexarbeiter haben so und halt irgendwie denken, da kommen so diese Typen und lassen irgendwie ihre Aggression an dir aus. Also
ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich eine, aber darüber reden wir ja öfter, weil Wollen wir, also ich würde da jetzt gerne mal drauf eingehen, diese Vorurteile. Ich finde das irgendwie sehr gut, weil das zeigt ja einfach mal so was, was ich würde sagen, dass so 80% der Menschen oder vielleicht 90% sogar, wenn du die jetzt fragen würdest, würden das sagen. Die würden sagen, ja, da gehen so und so diese und diese Typen.
Es auch immer dieses sehr dicke, irgendwie immer, das wäre ich auch gefragt, so, hast du da nicht ganz dicke Leute und so? Also irgendwie immer, das ist irgendwie immer so das erste Bild, was die haben oder so.
Ja, oder so ganz alte, hässliche. Fragen mich dann, sind das ganz alte, hässliche, echt? Dicke Leute?
Ich werde immer, also ja, irgendwie ist es immer so, auf jeden Fall dicke Leute irgendwie so. Es ist echt krass, wie tief halt dieses Bild irgendwie da so drin ist. Dass das auch so mal das Schlimmste ist, was Menschen einfällt.
Ja, das finde ich krass.
Wenn es um Unattraktivität oder so geht.
Und sogar teilweise Kunden von mir sagen dann sowas zu mir wie, ja, ich bin ja ein guter Kunde so, aber du musst ja sonst so ganz schlimme Kunden haben, so die so eklig sind oder sowas. Oder gemein oder böse oder so.
Ja.
Denke ich mir auch manchmal so, nee.
Die sind halt alle genauso wie du. Also.
Ja. Okay, also so zu dem, also ich gehe jetzt mal alles durch. Stinkende Männer. Ja, ich hatte schon einmal in den letzten, oder zwei, dreimal vielleicht in den letzten 6 Jahren eine Person, oder seit 6 Jahren, eine Person, die echt gestunken hat.
Hm.
Eine Person hat ja so richtig schlimmen Mundgeruch zum Beispiel. Das war richtig doof, aber auch nur, weil der irgendwie anscheinend eine Mandelentzündung bekommen hat und er wusste gar nicht, dass er Mundgeruch hat.
Ich habe schon leider Mundgeruch, habe ich irgendwie ein bisschen öfter. Auch oft so bei so, also genau, auch so bei Leuten, die ich irgendwie öfter treffe und dann ist es, riechen die halt immer genauso aus dem Mund.
Hm. Das ist dann da, so ein Special, es ist nicht so ein stinkender Mundgeruch, sondern so ein Special Mundgeruch.
Ja, genau, ja. Aber so, ich weiß dann schon so, wenn ich eine Anfrage von dieser Person bekomme, mir fallen so mehrere ein, bei denen es ist dann, oh ja, weiß ich nicht. Und ich weiß sogar vor allem auch, von einem auch, dass er eine Partnerin hat und denke irgendwie so, hä, wie kann die das denn ertragen?
Stimmt. Ja, also ich würde auch schon sagen, fallen schon noch so ein paar Leute ein, die Mundgeruch haben, aber jetzt nicht so schlimm.
Mhm.
Und, aber stinkend, also...
Hatte
ist ja
ich
was
noch nie
anderes.
Tatsächlich. Aber mich stört auch nicht so. Aber ich hatte auch noch nicht jetzt so schwarz. Also die duschen halt immer dann direkt, bevor ich die treffe. So.
Also bei mir war das eher mal so. Ich habe einmal wurde ja mal so ein männlicher Escort dazu gebucht. Also und ich habe das schon ein paar Mal so gemacht, dass hier also ein männlicher Escort dazu gebucht wurde. Aber das, dieses eine Mal, und da hat dieses männliche Escort so übelst eklig nach so Schweiß gestunken.
Shit.
Das ist so eklig. Und das war halt nicht der Kunde. Ne?
Ja. Also ich weiß auch nicht, ich zum Beispiel so ein Bekannter von mir war auch mal in einem Bordell. Ich weiß gar nicht, wie das war, als du mal in einem Bordell warst. Und da war das zum Beispiel so, er kam an und musste sofort erstmal duschen. Also es war sozusagen so genau die, sozusagen er hat sich ausgesucht, also es war auch so ein, ja, es war eher so eine Terminwohnung mäßig. Also es war so, er hatte vorher schon sozusagen einen Termin gebucht, kam da an, hat Handtuch bekommen, gesagt so, da ist die Dusche, geh duschen. Und dann ist er zu ihr gegangen. So.
Ja.
Und das kenne ich auch von mehreren, dass das so ist. Ich weiß, also genau, ich... Deswegen sind eigentlich Leute immer wirklich sehr frisch geduscht. So.
Ja, also bei dem Bordell, wo ich mal gearbeitet habe, war das auch so. Da war das halt wie so eine Sauna-Umkleide mit so Spinden und so. Und da waren alle auch frisch geduscht, weil da gibt es halt Gemeinschaftsduschen, wie bei der Sauna eben. Mhm. Und dann hatten die so Bademäntel an, glaube ich. Ich kann mich gar nicht mit rein erinnern, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Bademäntel anhaben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh mein Gott.
Ja.
Also ich würde sagen, das ist eher so... nicht so häufig so, kann natürlich auch so sein, ne? Also es ist ja nicht ausgeschlossen, aber das ist jetzt ein Klischee auf jeden Fall. Grobe Männer.
Und Gewalttätige passt vielleicht damit rein, grobe
Gewalttätige. Und Gewalttätige, also gewalttätig hatte ich noch keine einzige Person getroffen in den letzten 6 Jahren. Ich würde sagen, vielleicht, mir fällt halt eine Person ein, die grob war. Das war dann so, dass das habe ich aber doch auch schon ewig vor, das ist bestimmt vor 5 Jahren oder so gewesen.
Mhm.
Der war so, der ist so in mich eingedrungen und dann ist er so
rauf runter
hoch und runter auf mir gerutscht und dabei hat der Schwanz so eine Klappbewegung gemacht und hat die ganze Zeit so meine Vagina so nach rechts und vorne und hinten so ausgedehnt so und ich habe dann irgendwann so zu ihm gesagt, wenn du mir wehtun willst, dann können wir auch andere Sachen machen, so Spanking oder sowas, weil davon kann ich halt morgen nicht mehr Sex haben und ich will jetzt. Also
ja, aber ich glaube, für manche ist das habe ich manchmal, dass ich das Gefühl habe, dass Männer oder dass das dann so geil für dich ist, wenn der Penis sich so ein bisschen durchbiegt. Also dass das sozusagen, also jetzt gar nicht weil irgendwie wegen Schmerz auslösen, sondern weil es einfach ein schönes Gefühl ist. So
für durchnudeln.
Manches, naja, ich weiß, ich glaube einfach so, so ähnlich wie für manche ist ja auch schön, wenn der so schon steif ist, dass wenn man den so ein bisschen nach unten biegt ja. und so. Also ich glaube, für manche ist das irgendwie cool, deswegen machen die das dann so, glaube ja. ich. Naja, okay.
Also der hat es auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß nicht, der hat es, glaube ich, nicht absichtlich gemacht, weil der war ziemlich erschrocken über meinen Kommentar. Aber ich möchte dazu noch sagen, ich bin mir relativ sicher, dass wenn man zum Beispiel ganz, ganz jung ist, sagen wir wirklich 18 Jahre alt ist und in einem Bereich arbeitet, wo vielleicht der Schutz oder so, wo so ein bisschen Naivität und jung und sowas ausgenutzt wird, dass da sowas tatsächlich eher vorkommt. Weil ich glaube, dass es tatsächlich Leute gibt, die gezielt ganz, ganz junge Frauen suchen, weil sie dann so ein Machtding ausüben können bei denen. Also ich habe schon eine Geschichte gehört von einer zum Beispiel, die sich bei markt.de eine Anzeige geschaltet hat für Sexkauf. Wobei ich denke halt, macht es bitte nicht bei markt.de. Und dann ist die da irgendwie zu den Typen nach Hause und dann wurde die da von denen so, also nicht vergewaltigt, sondern die wurde halt einfach, ich glaube, die haben halt einfach ihren Service in Anspruch genommen und dann haben sie nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Hm. Und die waren anscheinend die waren halt auch nicht super lieb oder so.
Ja.
Also so, ich glaube schon, dass das passieren kann. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht passiert. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie gut bist du vernetzt und wie habt ihr auch untereinander Austausch. Und dann trauen sich solche Leute, glaube ich, auch gar nicht. Also ich glaube, so ein Typ würde nie zu mir kommen, weil der wüsste so, bei der komme ich nicht weiter. Die lacht mich aus, wenn ich versuche, der irgendwas anzutun. Aber so ein kleines 18-jähriges, schüchternes Mädchen, ich könnte mir vorstellen, dass da eher mal, dass sich da so ein Typ, so ein Opfer sucht. Oder so.
Ja, keine Ahnung. Also wissen wir jetzt auch genauso wenig.
Aber genau, wir können das nur. Ja. Ich würde das jetzt nicht so schreiben wie Sie, aber ich würde sagen, es gibt halt das Risiko, wenn du nicht vernetzt bist und wenn du es selbstständig anbietest und keinen Schutz hast, dass das passiert.
Genau, und sonst würde ich auch wieder eher sagen, ich würde sagen, in der Freizeit habe ich vielleicht, ich habe jetzt eh nicht so viel grobe Männererfahrung gemacht, so, aber also ich weiß nicht, die meisten Männer, die zu mir kommen, sind halt eher so unsichere, super schüchterne Leute, die halt sich gar nicht trauen, irgendwie privat eine Frau aufzureißen, so sag ich mal. Also deswegen ist eher halt das Gegenteil, also aber ich weiß euch bei einen erinnere ich mich noch an den 6 Jahren, den fand ich zum Beispiel auch zu grob. Der weiß ich noch, der hat mich einfach so angefasst und so und es hat einfach wehgetan. Und das ist aber so, das habe ich auch mal da war ich mal irgendwo auf so einer privaten oder so einer Tempelnacht oder so und dann sollten wir uns gegenseitig massieren und da war auch so einer, der hat mich die ganze Zeit, weißt du, wenn Leute dich so massieren und irgendwie einfach zu doll das so, also nicht so checken, dass es einfach zu doll ist. So. Also genau, und also ja, kann einem halt irgendwie auch mal passieren.
Das
so.
Kann dir auch beim Tinder-Date passieren, dass jemand da halt zu grob ist.
Ja.
Und dann grob eklig.
Eklig, hässlich, ungepflegt.
Also bei eklig oder so könnte ich vielleicht sagen, mein allererstes Escort-Date, als ich 20 war, war ja so, dass ich einen Mann getroffen habe, der war schon deutlich älter als ich. Ich glaube, der war vielleicht schon damals so, mir kam der ultra alt vor, aber wahrscheinlich war der 55 bis 60 oder so. Und ich war ja 20 und der war halt auch leicht übergewichtig und sehr unattraktiv. Und der war aber irgendwie nett, ich mochte den halt irgendwie. Und der hat halt auch so richtig doll geschwitzt. Und ich weiß noch, dass mir das so richtig sein, ich lag so unter ihm und wir haben so Missionarstellung gemacht und sein Schweiß ist so beim Sex so richtig so in Strömen über sein Gesicht und auf mich runter getropft. Und das passiert schon öfter mal. Und ich weiß aber, dass ich das irgendwie in dem Moment fand ich das halt einfach geil.
Mhm.
Ich fand es einfach geil so.
Mhm.
Aber ich glaube auch, weil ich eben darauf stehe, dass es so ist, und dass ich jetzt einen Menschen nicht ablehne, weil der schwitzt oder so. Das ist ja was Natürliches. Ich lehne eher Menschen ab, die scheiße sich verhalten.
Ja. Naja, das ist ja auch immer, also, dass ich jemanden eklig finde, ist immer, ich check das dann immer im Nachhinein auch oft so, liegt das so an so emotionalen Gründen. Also, weil die Person irgendwie so Sachen sagt oder mir so komisch emotional auf die Pelle rückt oder so. Oder dann schon in E-Mails so Sachen schreibt, wo ich irgendwie schon so denke, so, oh nee, irgendwie bleibt mir vom Leib so. Also das ist nie bei mir im Escort dann so wegen dem Aussehen oder irgendwie so.
Ja, oder so, wenn, das passiert auch super selten, aber mir fällt ein Kunde hat zum Beispiel mal so gesagt, oh, ich wünschte, meine Frau würde sich mal so mehr anstrengen oder ich wünschte, meine Frau würde auch mal so schöne Unterwäsche für mich tragen oder mich so anfassen, wie du das jetzt gerade machst. Und dann denke ich mir so, Alter, ich kann deine Frau so gut verstehen, halt einfach deine Schnauze.
Ja, also genau, das sind dann irgendwie eher solche Sachen. Ja, und sonst finde ich, also wenn sowas, was du gerade erzählst, mit so der schwitzt dann so auf mich rauf und so, das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass ich dann so irgendwie wäre. Vor allem, wenn dann irgendwie noch so Öl und man sich so massiert hat und alles ist
so. Du magst das ja auch nicht mit so Öl, genau. Ne? Ja.
So, aber dann würde ich halt, dann mache ich halt eher sowas wie Doggy-Style und so. Also man kann, also weißt du, wenn man so professionell ist, so, dann hat man ja auch so ein bisschen seine Tricks auf Lager, ne? Also auch wenn jemand Mundgeruch hat oder so, dann mache ich vielleicht nicht irgendwie Missionarstellung, wo man die ganze Zeit sich gegenseitig in die Nase atmet, sondern dann mache ich halt irgendwie eher Doggy-Style-Position oder Löffelchen-Position oder keine Ahnung.
Ja.
So, wo man dann halt jemandem nicht super nah ist, wenn er so viel schwitzt und man es eklig findet oder so.
Ja.
Also,
du hast doch den Film Poor Things gesehen, oder? Mhm. Ich fand das auch so richtig cool. Da gab es ja diese Bordell-Szene und da waren ja auch einige verschiedene Kunden von ihr. Und ich würde sagen, dass ich könnte mir so vorstellen, dass es so einigermaßen akkurat war. Ich glaube, eine Person war wirklich so sehr abgefreakt, verrückt.
Ja, stimmt.
Eklig, der so komisch, so seitlich komisch gelaufen ist oder so. Aber an sich kann ich, habe ich das so in dem Moment, als ich gesehen habe, dachte ich, ah ja, das ist schon so ein bisschen repräsentativ auch oder das kann so ein bisschen erklären.
Ja.
Und ungepflegt, naja, ich würde auch sagen, es kommt wahrscheinlich darauf an, in welcher Branche man oder in welchem Bereich von Sexarbeit man ist. Aber bei dem Bordell, wo ich gearbeitet habe, war niemand ungepflegt und auch jetzt im Escort nicht. Also das kann ich nicht bestätigen. Dick ist halt irgendwie für mich kein Kriterium, dass es irgendwie schlimm ist. Also das finde ich eh heftig, dass es da steht.
Ja.
Und gewalttätig, ja, haben wir ja schon thematisiert.
Ja.
Und ich wollte dir dazu noch was zeigen, was ich nämlich bei Instagram gefunden habe. Das fand ich auch richtig cool. Da haben sie nämlich mal mit Sexarbeitenden gesprochen, was eigentlich, ich glaube, warum sie mit hässlichen oder wie sie es schaffen, mit hässlichen Leuten zu schlafen oder irgendwie sowas. Und das fand ich, da waren echt richtig gute Antworten dabei. Mhm. Da ging es irgendwie so darum, was ist, wenn dein Kunde richtig hässlich ist.
How do you have sex with someone who's ugly, smelly or repulsive?
Well, if they're smelly, I'll tell them to take a shower.
What is ugly? Like, I've had sex with people who aren't conventionally attractive in my private life. Like, it's a horrible thing to value someone off their looks.
Once you're giving a service, you're not worried about how attractive they are. You're worried about how they're going to treat you, really.
What matters is that they're hygienic, that their sexual health is good.
Somebody who may not look like a model, but is, but treats us with respect, is infinitely someone who I'm more able to have sex with than someone who looks amazing, but is an absolute douche.
You find one nice thing, and then you find out that they're really nice people, and now I'm not, I don't have a type. Because everybody has something to offer and everybody's special in their own right.
It's not about me. It's about the person walking in my door. I get off on getting other people off, right? I get to get someone and make them happy and make them feel good. And I love that.
Society thinks about sex in a very particular way. You know, some bodies are sexual, some bodies are attractive. Whereas we as sex workers know that everybody is sexual.
Well, I don't turn around and like ask some woman who's walking with her husband, like, how do you have sex with him?
Yeah, right?
He's so ugly and unattractive and smelly.
A lot of the people I see, I think, you know, I would never have saw them in the real world if they'd come up and offered me a coffee or whatever. I would have just gone, no, thank you. But they're the ones that need it the most and they need to be pampered. And it's my nature anyway. There's some really nice guys out there that are just so lonely and, yeah, they're just wonderful people. Yeah, so there's no ugly, smelly or repulsive.
Ja, das fand ich so cool, auch so viele verschiedene Stimmen zu hören. Und was ich cool fand, war die eine, die so gesagt hat, ja, also du gehst ja auch nicht auf die Straße zu irgendeinem verheirateten Ehepaar und sagst zu der Frau so, wie kannst du nur Sex mit dem Typen haben? Der ist doch voll hässlich und dick und stinkt oder so. Oder so, das macht man ja auch nicht. Und ich meine, es gibt halt auch genug Leute, die irgendwie in einer Beziehung sind, wo du jetzt auch denkst, nee, mit dem hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Bock, Sex zu haben. Und wie kann dann lass doch die Frau mit dem in der Beziehung sein und mit dem Sex haben.
Ist auch voll krass, dass man, glaube ich, so, wenn man auf der Straße irgendwie jemanden sieht, den man sagt, so, der ist unattraktiv und der hat aber auch eine unattraktive Freundin, dann denkt man so, ja, okay, ist ja klar, dass die miteinander Sex haben können, aber wenn die Freundin hübscher ist oder so, dann denkt man, hä, wie kannst du denn mit dem hässlichen, also wie kann denn eine hübsche Frau mit dem hässlichen Mann Sex haben?
Ja.
Und aber einer hässlichen Frau sozusagen in Anführungszeichen, bei der denkt man dann so, wie so, ja, die hat es ja verdient oder was? Oder also weißt du, weil man
die,
hat
ja die kann das irgendwie, genau, die anderen können das nicht. Aber ja. Das ist so eine verrückte Gesellschaft. Also da können wir auch wirklich, das fand ich auch, das ist so ein toller Teil an meinem Job, dass ich so merke, wie ich diese gesellschaftlichen Regeln, was so gut aussehen oder so diese Optik, dass man Leute darauf reduziert, dass sich das so ein bisschen...
Mhm, ja. Okay, wir können ja mal, also gibt es zudem noch was? Ich fand zum Beispiel, was ein cooler Take von ihr war mit diesem so, dann legt ihr doch lieber einen netten Dauerliebhaber zu. So, das ist doch eigentlich ganz cool, oder?
Dass sie ja,
so
sagt, aber sie hat doch geschrieben, sie will ausprobieren verschiedene
ja,
Leute.
Ja, stimmt.
Wieso soll sie einen Dauerliebhaber?
Nee, stimmt. Okay, dann ist doch nicht cool, vergiss, was ich gesagt habe. Und ich finde auch, ich frage mich auch, warum bleibst du bei deinem Freund, wenn er erstens nicht gut im Bett ist, zweitens du ohne weiteres bereit wärst, ihm mit allen möglichen Kerlen fremd zu gehen und drittens würde er es zulassen, dass du dich prostituierst. Irgendwie auch so, also das heißt, sie sagt jetzt, du sollst deinen Freund verlassen, weil er zulässt, dass du dich prostituierst.
Sprich, sie reproduziert ein patriarchales Rollenbild von sie ist das Eigentum von dem Mann.
Ja.
Und wenn der Mann zu schwach ist, sein Eigentum zu schützen und zu bewahren,
ja,
dann sollte man nicht mit ihm zusammen sein. Herzlichen Glückwunsch, Patriarchat, it's here.
Ja, also das fand ich irgendwie so ein bisschen weird. Naja, okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Artikel. Okay. Also, ich habe einen Artikel, der ist auf ihrer anderen, die hat ja irgendwie so vier verschiedene Websites so und eine davon ist nicht Frag Beatrice, sondern irgendwie noch die Liebesberaterin oder so, gibt es auch noch, von der gleichen Person. Und da ist auch eine Frage und zwar, verliebt in eine Hure. Genau, ich lese jetzt mal vielleicht nicht die ganze Frage vor, sondern fasse ein bisschen zusammen. Also, da ist ein Mann, 42, und der ist im Moment sehr unglücklich, weil er sich in eine Prostituierte verliebt hat. Und er schreibt, zuerst, als sie mir diese Dienstleistung gab und dann sahen wir uns auch privat, um Sport zu treiben. Wir frühstücken manchmal zusammen und küssen uns auch. Und er hätte jetzt gerne eine Beziehung mit ihr angefangen und ist aber aktuell auch in einer Beziehung. Aber ist bereit, seine bisherige Beziehung fallen zu lassen für sie.
Steht da auch, dass er, ob er für diese Sport- und Frühstückssachen was bezahlt hat oder nicht?
Naja, er meinte, wir haben uns dann auch privat getroffen.
Okay.
Ne? Mhm. So, genau. So, und jetzt sagt er eben, er wäre bereit, seine Beziehung fallen zu lassen. Aber ich komme nicht damit klar, was sie mit anderen Männern tut. Und das macht mich verrückt. Ich denke Tag und Nacht ohne Ende an sie. Ich könnte schreien vor Schmerz. Und er fragt jetzt, ob seine Gefühle Sinn machen oder alles total sinnlos ist. Und ob er den Kontakt zu ihr abbrechen sollte und sowas.
Sollen wir erstmal darauf antworten? Oder
ja, genau, vielleicht noch. Und sie hat auch, sie hat mir gesagt, sie will aufhören, aber bis jetzt habe ich nichts bemerkt, dass sie etwas in diese Richtung unternommen hat. Also das heißt, ne, die Frau sagt eben auch so, sie will für ihn aufhören. Okay. Also die Frage ist einfach nur, soll er mit ihr zusammenbleiben oder nicht, fragt er sie quasi. Oder, naja, die sind ja noch nicht mal zusammen, ne? Aber er fragt quasi, soll er seine eigene
Beziehung beenden, um dann mit ihr zusammen zu sein.
Ja.
Oh.
Wobei er das gar nicht, also er sagt nur, ob er den Kontakt abbrechen soll zu ihr. Er sagt jetzt gar nicht genau, ob er jetzt seine eigene Beziehung beenden soll, aber das wäre wahrscheinlich, ist wahrscheinlich mit gemeint, so, ja.
Okay. Soll ich da jetzt meinen Senf
dazu? Achso, warte mal, ja, vielleicht machen wir noch ein kurzes, weil dann hat sie nämlich eine Nachfrage gestellt und sie hat ihm dann nochmal geschrieben, wahrscheinlich war das ein E-Mail-Austausch, würdest du sie eventuell finanziell unterstützen oder heiraten, damit sie mit der Prostitution aufhören kann? Genau, das hat
Was
sie noch
hat
nachgefragt.
Er darauf geantwortet?
Und darauf hat er geantwortet, dass sie dann, sie will eigentlich gar nicht von ihm versorgt werden und die hatten auch nach dem Kennenlernen dann eben noch zweimal Sex, wo er sie nicht bezahlt hat. Also das heißt, sie haben auch unbezahlten Sex gehabt. Und da haben sie gar nicht von heiraten oder finanzieller Unterstützung auch gesprochen. Und er weiß aber, dass sie eigentlich nicht von jemandem abhängig sein will. Genau, und dann fragt er halt noch so ein paar interessante andere Fragen in dieser E-Mail. Zum Beispiel auch noch, was mich stört und mich wahnsinnig macht, dass andere Männer mit ihr Sex haben. Ich bin kein besonderer Mensch. Ich habe ihre Dienste in Anspruch genommen. Darauf bin ich nicht stolz. Ich liebe irgendwie auch so seine Art zu schreiben. Naja. Ich habe bei ihr etwas, was ich bei meiner Partnerin nicht gefunden habe. Viel Zärtlichkeit. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber diese Frau ist sehr zärtlich zu mir. Ich bin in meinem ganzen Leben nicht so schön geküsst worden. Ich weiß, dass es in diesem Milieu die Frauen nicht küssen, aber mich küsst sie viel. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass wir ein besonderes Verhältnis haben. Nee. Wo ich mir Sorgen mache, ist, wenn eine Frau mit so vielen Männern Sex hatte, kann sie dann noch etwas fühlen bei einem intimen Liebespartner? Denn ein Jahr in der Prostitution, das sind doch zu viele Tage, die man verbringt in einem Scheißbordell, wo die Männer sich wie Schweine verhalten.
Oje.
Genau. Ja, genau. Also das ist jetzt die komplette Frage von ihm gewesen. So.
Okay, also, puh, das sind ganz schön viele, viele Sachen. Also wenn ich jetzt von hinten aufrolle, würde ich sagen, schon mal das Erste, wo ich den Fehler sehe im ganzen Ding ist, und ich will jetzt nicht der Sexarbeiterin so ein bisschen die Schuld geben oder irgendwas, aber ich finde schon, dass die Sexarbeiterin in dem ganzen Spiel eigentlich die größte Verantwortung hat, weil sie ist ja eine professionelle Dienstleisterin. Werbung.
Also Luisa und ich sind natürlich wirklich große Fans von Beatrice. Und ja gut, mit manchen Tipps oder mit den meisten sind wir vielleicht nicht so einverstanden. Ein paar Sachen, die sie sagt, ja, da ist vielleicht ein bisschen was dran. Trotzdem würde ich persönlich empfehlen, und ich glaube, Luisa stimmt mir dazu, wenn ihr wirklich gute Tipps zum Thema Sex geben wollt, würden wir vielleicht eher euch was anderes empfehlen. Und das Erste, was mir da einfällt, was wir euch empfehlen würden, ist natürlich Beducated. Beducated ist eine Online-Plattform, allerdings nicht nur von einer Person, die sich zur Expertin ernannt hat, sondern von ganz vielen verschiedenen Expertinnen und Experten im Bereich Sexualität und Beziehungen. Und da bekommt ihr Online-Tutorials, Video-Workshops rund um dieses Thema, von ganz konkreten Techniken, wie macht man den perfekten Blowjob oder wie leckt man eine Vulva perfekt oder gibt einen Handjob, bis hin zu auch eher so Beziehungsführungssachen und Kommunikationstipps in Beziehungen oder auch Workshops zum Thema offene Beziehungen. Genau, und ich habe auch einen Workshop gefunden bei Beducated, der dich über 5 Stunden ungefähr begleitet, deine innere Domina zu finden. In so verschiedenen Steps guckst du deine innere Domina, was für eine Persönlichkeit willst du eigentlich sein? Und zum Ende geht es zum Beispiel auch noch darum, ja, wenn du als Domina arbeiten möchtest, was du da so für Wissen zu brauchst. Das heißt, wenn du überlegst, sexuelle Abenteuer zu erleben, dann frag vielleicht lieber nicht Beatrice, sondern frag lieber Beducated und schau dir da an, ja, wie du vielleicht deine dominante Seite entdecken kannst oder deine tantrische Seite mit den ganzen verschiedenen Tantra-Kursen. Also ich bin mir sicher, du findest auf alle deine Fragen zum Thema Sex und Beziehung eine gute, fundamentierte Antwort auf Beducated. Und das Tolle ist, selbst wenn du jetzt noch gar nicht so eine konkrete Frage im Kopf hast, wie du sie vielleicht an Beatrice schicken müsstest, ist der Vorteil, dass du bei Beducated jetzt gerade so ein cooles Quiz machen kannst. Schau einfach mal auf den Link unten in unseren Shownotes, da haben wir das verlinkt. Und dann kannst du ja so ein paar Fragen über dich beantworten, das liebe ich ja immer sehr doll. Und dann schlägt dir Beducated perfekt zu deinem sexuellen Profil oder den Wünschen oder so Dingen, mit denen du gerade nicht so zufrieden bist in deinem Sexleben. Dafür werden dir dann ja verschiedene Online-Kurse zugeschickt und empfohlen, die dann direkt perfekt zu dir passen. Das heißt, geh auf jeden Fall mal unten in die Shownotes, da findest du den Link zu Beducated und dann klick da mal rauf und mach dieses Quiz und guck mal, ob da nicht was dabei ist, was dir vielleicht richtig weiterhelfen kann und dein Sexleben wirklich nochmal auf ein anderes Level bringen kann.
Werbung Ende. Und eigentlich gehört zu ihrer professionellen Dienstleistung, professionell zu sein. Das heißt, dass sie sich nicht privat mit Kunden datet. Das ist jetzt meine Meinung, die ich immer vertrete. Und auch Freundinnen und Kolleginnen von mir haben da eine andere Ansicht zu. Das weiß ich. Aber meine feste Meinung ist, du musst professionell sein als Sexarbeiterin. Und du musst es schaffen, eine Distanz zu haben, in dem Sinne, dass du Leute in dem Moment des Dates oder in dem Moment der Sexarbeit halt feierst und toll findest und dann, wenn die gehen, dann freust du dich einfach aufs nächste Mal. Und du bringst diese Leute nicht in dein Privatleben, weil aus verschiedenen Gründen so. Ich will es einfach nur so anfangen. Also ich finde, da ist schon mal der erste Fehler passiert, meiner Meinung nach, weil er als Kunde von Sexarbeit, er erlebt ja immer nur eine Illusion. Also beispielsweise hatte ich gestern ein Escort-Date, wo mir da die Person gesagt hat, oh mein Gott, mich hat eine Frau noch nie so angefasst, wie du mich angefasst hast, noch nie. Ich habe das noch nie so, ich durfte noch nie so sein, wie ich bin mit einer Frau. Ja, weil es ein bezahlter Service ist, weil das nicht die Realität ist. Und auch mein Partner kriegt nicht diesen Service, den ich habe, wenn ich jetzt Sexarbeit mache. Der kriegt keinen Service. Mein Partner und ich, wir sind in einer Beziehung und wir lieben uns. Wir haben eine andere Art von Begegnung miteinander. Aber was ich damit sagen will, ich kann mir vorstellen, dass eine Person, die so einen Service das erste Mal bekommt, dass die dann auch, wenn das eine gute Sexarbeiterin ist, auch erstmal davon geflasht ist, wie krass das ist. Und sich dann natürlich dann schneller in diese Person auch verlieben kann. Und davon muss man ja auch als Sexarbeiterin die Person schützen, dass sie sich eben, die darf sich verlieben, aber halt dann in dem Setting und man macht es langsam. Und wenn man das über eine Zeit wie so ein Kaugummi schön zieht, dann kann man von dieser Verliebtheit jahrelang was haben. Und das ist immer wieder schön, wenn man sich wieder sieht. Man muss das jetzt nicht Hollywood-mäßig in eine absolute Wolkengegend zerren. So. Mhm. Das ist schon mal so meine eigene Meinung zu diesem Thema mit dem Verlieben. Und dann dieser Fehler, dass sie sich dann auch privat treffen zum Sport und zum Frühstück, das ist halt einfach nicht gut. Das sollte man einfach nicht machen. Und dann geht es ja eigentlich mehr darum, das ist ja so ähnlich wie eine Psychotherapeutin sollte ja auch kein Verhältnis mit ihrem Mandanten anfangen oder so. Da gibt es ja auch Gründe dafür, dass man das nicht darf. Ich glaube, die können sogar ihre Zulassung verlieren, wenn die das machen. Und das hat ja auch einen Grund. Und sagen wir mal jetzt, es wäre so ähnlich, wie wenn er jetzt in einer Beziehung mit einer Psychotherapeutin plötzlich wäre. Und das andere mit dem Job aufgeben ist ja eine ganz andere Baustelle wieder. Mhm. Willst du da was dazu sagen?
Also genau, ich würde erstmal nochmal dazu sagen, dass ich ja Personen kenne, die Sexarbeit machen, also so Escort und dann darüber ihre Partner kennengelernt haben. Das heißt so, und auch teilweise super langfristige Beziehungen haben und so. Mhm. Also das heißt, ne, so das, also genau, würde ich jetzt ungern sozusagen sagen, ah nee, das darf man nicht machen, das geht nicht, weil es machen ja welche und scheint zu gehen so. Also ist ja jetzt nicht unser...
Das ist ja auch nur eine Frage von Ethik, nicht, dass es nicht geht, sondern man kann bestimmt auch mit seiner Psychotherapeutin.
Nee, aber das ist ja ganz anders, weil eine Psychotherapeutin hat ja irgendwie eine Machtposition über dich so ein bisschen mehr. Also das ist halt die Idee davon und es hat irgendwie einen Heilungsauftrag. Und ich als Sexarbeiterin habe, also natürlich ist es irgendwie eine Illusion so, aber es gibt ja erstmal keine richtige Machtbeziehung, würde ich sagen. So, also
findest du nicht? Ich finde schon. Weil sich die Person ja so nackig macht und so mit ihren eigenen, ich gehe ja da eigentlich gar nicht mit meinen eigenen Sachen rein. Und der geht da mit seinen eigenen Sachen, mit seinen Bedürfnissen, macht sich da komplett nackig. Und wenn ich meinen Job gut mache, dann weiß ich alles über den danach, was der an Fetisch und was der an Bedürfnis hat.
Ja, das stimmt.
Und dann kann ich den spielen wie ein Spielball, wenn ich möchte.
Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie würde ich trotzdem, ich weiß es nicht. Ich finde es trotzdem jetzt nicht so, ich finde es nicht so ethisch. Also ich habe da jetzt, aber das ist vielleicht nur so eine Bauchgefühlsache, aber ich habe da jetzt nicht so ein Bauchgefühl von so, das ist irgendwie fragwürdig. Bei einer Therapeutinnenbeziehung habe ich, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie so einen Therapeuten und würde mit dem zusammenkommen und der hat mich jetzt schon irgendwie diagnostiziert und sowas und dann bin ich vielleicht noch, wenn der dann irgendwie in der Beziehung sagt, dass du jetzt irgendwie das und das willst, ist irgendwie krank, dann weißt du, dann denke ich vielleicht, dann weiß der das ja schon besser oder so.
Ja.
Oder ja, also da habe ich irgendwie mehr so, da könnte ich mir vorstellen, dass es so komische Situationen geben könnte.
Aber gibt es nicht auch Arzt-Patientin, dass das auch verboten ist?
Ja, genau. Ich glaube so, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da. Ja, da müsste ich mich jetzt auch mal mehr so reinfuchsen. Warum genau finden wir das ethisch sozusagen nicht okay? Wenn man, stimmt, weil eigentlich stimmt es schon. Du bist halt so einem Arzt oder einem Therapeuten so voll ausgeliefert und machst dich eben so voll nackig mit so einem Vertrauen von, das gibt irgendwie Schweigepflicht und es gibt eben diese, also wir dürfen uns gar nicht so nahe kommen, das heißt, ich da kann jetzt auch alles sagen, weil ich muss mich nicht selbst in einem guten Licht dastehen lassen oder so. Und stimmt schon, die gleichen Sachen hat man eigentlich auch bei einer Sexarbeiterin.
Ja, also ich meine, ich glaube, dadurch, dass wir halt Sexarbeiterin sein oder Sexarbeitende sein, ist ja kein Ausbildungsberuf. Und auch kein, in dem Sinne, so Beruf, wo man jetzt irgendwie Ärztekammer oder irgendwas hat. Aber wenn es das jemals geben würde, sagen wir mal, es gäbe wirklich einen Ausbildungsberuf und wir hätten irgendwann vielleicht so eine Kammer, dann kann ich mir vorstellen, dass es da eine Regel gäbe, dass man nicht mit Klienten zusammenkommen darf. Einfach aus Schutz, also Schutz der Sexarbeiterin gegenüber, aber auch Schutz dem Klienten gegenüber.
Ja.
Und ich glaube, um das richtig professionell zu machen, sollte es so sein. Aber ich glaube, es gibt halt auch viele Leute, die das eben super unprofessionell machen. Und die Frau ist ja gerade erst ein Jahr anscheinend im Business und hat keine. Ich habe nach einem Jahr im Sexarbeit-Business habe ich auch gar keinen Peil von der Welt gehabt und habe auch mich in Kunden verliebt und war auch so romantisiert. Aber ich habe auch schon Fehler gemacht. So, das ist ja nicht so, dass ich jetzt. Ich würde nur sagen, aus meiner Erfahrung, die ich jetzt habe, aus dieser Erfahrung heraus würde ich das einfach. Wenn es diese Kammer wäre, würde ich das verbieten so.
Ja, immer mit der Verbieten. So, Verbote sind das Schlimmste, was du Sexarbeit antun kannst.
Ja, egal. Ich weiß, aber ich meine nur so einem so ein Kodex halt.
Ja, genau. Ich finde, es gibt ja, genau, du meinst gerade, es gibt viele, die das unprofessionell machen und ich finde das bei Sexarbeit aber auch viel okayer als ich finde, als Therapeutin ist es so, du bist Therapeutin oder nicht. Und wenn du es bist, dann musst du es professionell machen, weil sonst richtest du Schaden an. Und ich finde, bei Sexarbeit sind die Grenzen sowieso so schwimmend. Also du kannst auch sagen, eine Ehefrau ist eine mega unprofessionelle Sexarbeiterin. So.
Ja.
Weil es halt viele Ehefrauen gibt, die irgendwie
finanziell abhängig sind von ihrem
Finanziell Partner. Abhängig sind, so, oder die dann halt dieses typische, naja, okay, dann habe ich halt alle zwei Wochen mal mit dem Sex, damit er die Ruhe gibt und so, ist ja auch ein Warenaustausch, sag ich mal so.
Ja.
Also muss nicht sein, aber kann so, genau. Das heißt, ich finde, die Grenzen sind eh so schwimmend, dass ich kenne halt auch, genau, Sugar Dating und sowas, ich kenne halt tatsächlich auch irgendwie Frauen, die sagen so, ich mache das halt, weil ich da irgendwie, da kommen dann eher wohlhabende Männer zu mir und ich hätte irgendwie gern einen wohlhabenden Partner und dann gucke ich halt, ob ich da einen finde, in den ich mich verliebe. So ähnlich wie jemand auf Tinder halt guckt, ob sie einen findet und sich verliebt. So, also und dann, genau, also ich finde es sozusagen, dadurch, dass die Grenzen schwimmender sind, ich finde es halt auch okay, eine unprofessionelle Sexarbeiterin zu sein, weil man auch ich würde jetzt sagen, nicht so viel kaputt machen kann. Andererseits sieht man ja in der Frage von ihm, dass man halt doch sehr viel kaputt machen kann.
Und das ist auch eine Beziehung. Ne? Er hat ja eine Beziehung und ich glaube, man geht ja dann zu einer Sexarbeiterin, wenn
weil
man
weil er denkt, Beziehung da bin ich sicher.
Genau.
Sozusagen, weil es ist ja professionell und eine Dienstleistung so. Und dann spielt es auf einmal doch ins Privatleben rein. Und
ja,
stimmt, das ist halt das ethisch Unkorrekte auch dabei, ja.
Ja. Und dann, und ich meine, jetzt hat er ja ein Problem, jetzt ist er verliebt und jetzt hat er ein Problem, dass sie Sexarbeiterin ist. Oh, Überraschung. Und da.
Ich gehe in ein Bordell und lerne Sexarbeiterin kennen und störe mich dann daran, oh, die ist ja Sexarbeiterin.
Ich kann damit so. Nicht leben. Ja, das ist natürlich, also ich würde jetzt mittlerweile so eine These aussprechen, dass es einfach Menschen gibt, die nicht mit einer Sexarbeiterin zusammen sein können, weil die ihre Eifersucht nicht klar kriegen.
Ja.
Das ist dann aber sein Thema und nicht ihr Thema. Also wenn er halt nicht mit der Sexarbeiterin zusammen sein kann, weil er es nicht hinkriegt, seine Eifersucht zu regulieren, dann können die beiden einfach nicht zusammen sein.
Ja.
Und weil nämlich, das, ich denke so, wenn sie jetzt nämlich ihren Job aufgibt für ihn, dann haben wir nämlich das Thema, sie muss ihren Job aufgeben, nicht er, sie muss ihren Job aufgeben, dann ist sie finanziell von ihm abhängig. Und dann ist es ja nicht nur die finanzielle Abhängigkeit, die sie in dem Moment von ihm hat, sondern, sagen wir mal, die sind 5 Jahre zusammen, sie hat 5 Jahre nicht gearbeitet, sie wurde 5 Jahre älter und sie ist dann, nach 5 Jahren trennt sie sich. Dann hat sie aus dieser Beziehung nicht nur nichts mitgenommen an Geld, sondern, also sie hat kein Erspartes, nichts dann. Und dann hat sie auch, sie ist 5 Jahre älter geworden, das heißt, sie hat einfach auch den, es ist halt so, dass man als normschöne jüngere Frau wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr verdienen kann.
Ja, das wissen wir aber nicht.
So, also es ist, glaube ich, das können wir nicht ganz sagen. Aber sagen wir mal so, sie hat auf jeden Fall 5 Jahre nicht gearbeitet. Sie konnte 5 Jahre nicht sparen und sie konnte sich 5 Jahre keine Karriere aufbauen. Weil so eine Sexarbeitskarriere, die baut man sich ja auch auf. Man macht eine Website, dann läuft die gut, dann hat man Stammkunden und dann spricht sich das rum, dass man gut ist, dann hat man noch mehr Kunden. Am Anfang läuft es vielleicht nicht so gut und dann läuft es besser und so weiter. Und hat man mehr Erfahrung. Man hat also diese ganze Erfahrung nicht sammeln können. Man hat diese Kunden nicht sammeln können. Und man hat keine Webpräsenz aufbauen können oder Blog schreiben oder was auch immer, Podcast machen, wie auch immer. Das heißt, sie steht dann nach 5 Jahren vor dem Nichts. Und das ist der Grund, warum ich auch da ganz klar immer sage, Jungs und Mädels, also Menschen da draußen, die gebt bitte nicht euren Job für euren Partner auf. Dann müsst ihr euch entweder trennen. Das ist dann leider so, wenn diese Person nicht damit, also ihr solltet euch einfach trennen, wenn die Person nicht damit klarkommt.
Ja, Ich fand auch noch einen Satz, den habe ich vorhin noch vergessen vorzulesen. Er hat auch noch geschrieben, dass sie halt schon irgendwie seit über einem Jahr dort ist. Und das macht mich schon traurig und zornig, weil sie dort nicht hinpasst. Immer so dieses Ding von, so dieses ist ja auch so dieses Pretty Woman Ding, ne? So dieses, ah, du siehst doch gar nicht aus wie eine Prostituierte oder du passt doch gar nicht in dieses Milieu. So, das impliziert ja auch immer, dass es andere Frauen gibt, die da schon reinpassen.
Ja.
So, also diese gefallenen Frauen so. Aber du bist ja eine von den Guten, du passt da gar nicht hin so.
Ja, genauso wie die Kunden, die ja alle so schlimm sind, oder?
Ja, ja. Und irgendwie so dieses, ja, er geht irgendwie in ein Bordell und denkt dann, die Frau, die ich da getroffen habe, passt da gar nicht hin. Also so, keine Ahnung, wen erwartest du dann im Bordell zu treffen? Also natürlich, ja, keine Ahnung, irgendwie, ja, fand ich diesen Satz auch noch so ein bisschen nervig.
Es sind halt auch alles Menschen, das darf man ja nicht vergessen. Jeder einzelne Mensch, der im Bordell arbeitet, ist ein Mensch mit einer Geschichte, mit einer Mama, mit einem Papa, mit Geschwistern vielleicht, mit einer Kindheit, mit verschiedenen Lieblingsessen. Und also vergesst es bitte halt nicht, dass Sexarbeitende, genauso wie alle anderen Menschen, ganz normale Menschen sind, die gerne Brettspiele spielen oder keine Ahnung, keine Bananen mögen.
Ja.
So, das vergisst man dann manchmal.
Ja, ja, voll. Also genau, was sie dazu sagt. Ich fand es erstmal lobend. So. Sie schreibt, ich habe lange mit zwei Beraterinnen von Hydra telefoniert. Das ist eine Beratung für Sexarbeiterinnen und Prostituierte. Jetzt in Klammern, sie benutzen diese Worte, auch das Wort Hure, ganz normal. So wie wenn man von anderen Berufen spricht. Klammer zu. Also, Doppelpunkt. Es gibt eine gewisse Chance, dass deine Hure dir zuliebe aufhört. Aber in erster Linie muss sie es selber wollen. So, klingt erstmal ganz süß. Und dann schreibt sie ihm noch, dass er eben ihr keinen Druck machen darf, sondern so, dass sie das halt selbst entscheiden muss und dass das eine Weile dauern kann. Du musst aber Geduld haben. Der Ausstieg aus der Prostitution ist nicht so leicht, wie du denkst. Denn oft sind es auch psychische Motive, die die Frau bei diesem Beruf halten. Und im Bordell haben viele so eine Art Familie und eine Art Zuhause. Du müsstest dir also ziemlich viel ersetzen. Ob das möglich ist? Fragezeichen. Manche Huren, wenn sie sehr verliebt sind, mögen gar keine anderen Männer mehr an sich heranlassen. Also kannst du auch ein bisschen an diesem Punkt arbeiten. Bemühe dich um deine Geliebte, als sei sie eine ganz normale Frau.
Oh mein Gott.
Okay, und dann beantwortet sie noch so ein paar einzelne Fragen von ihm. Du fragst, wenn eine Frau mit so vielen Männern Sex hatte, kann sie dann noch etwas fühlen bei einem intimen Liebespartner? Und ihre Antwort ist, viele Huren verlieren durch die Arbeit ein wenig von ihrer sexuellen Sensibilität, können sie aber zurückgewinnen, wenn sie damit aufhören oder wenn sie sehr viel für einen Mann empfinden. Oh so. Und dann sagt er ja noch, dass er Angst hat, sie irgendwie zu verlieren. Und dann darauf antwortet sie, du kannst jede Frau verlieren, die nicht glücklich mit dir ist. Dieses Risiko ist immer in der Liebe enthalten. Hingegen die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder Hure wird, wenn sie einmal den Ausstieg gefunden hat, ist nicht so sehr hoch. Ich habe die Hydra-Frauen auch gefragt, ob ich dir raten soll, deine Liebste finanziell oder im Beruf zu unterstützen. Sie meinten, das wäre keine gute Idee. Erstens setzt es sie unter Druck, zweitens schafft es keine gute Grundlage für eine Beziehung, weil es ziemlich bald zu einem Streitthema bei euch werden würde. Sie muss vollkommen aus eigenem Willen aufhören. So.
Das Letzte stimmt ich komplett zu, ja. Hat sie ja auch von Hydra bekommen. Ich finde das irgendwie so ein bisschen, ich glaube, die hat das ein bisschen falsch verstanden. Ich finde jetzt nicht, dass Beatrice das Wort Hure die ganze Zeit benutzen sollte.
Ich glaube auch.
Ich glaube, dass Huren das Wort Hure benutzen können.
Ja.
Aber ich würde sagen, Beatrice sollte eher Sexarbeiterin sagen.
Ja.
Ich finde halt, ja. Warum sagt sie nicht,
dass deine Hure mit dir glücklich wird, ist auch irgendwie so.
Ich finde so, das ist so abfällig, wenn sie das sagt. Also sie sollte es nicht sagen. Das ist einfach so, aus ihrem Mund klingt es so, weil man so denkt, weil man so weiß, wie viel Vorurteile sie hat über diese Frauen.
Ja.
Und was ist, wie vorurteilsbehaftet das ist, es kann sie nicht sehr empowernd Hure sagen. Das können wir sagen, wenn wir so empowernd sind und so sagen, hey, heute gehen wir wieder auf Hurenparty oder so, keine Ahnung, es ist irgendwie was anderes.
Ja. Ich finde auch, wie selbstsicher sie so sagt, ja, viele Huren verlieren durch die Arbeit ja ihre sexuelle Sensibilität, aber dann können sie sie zurückgewinnen, wenn sie damit aufhören, so als hätte sie irgendwie schon so 1000 Studien dazu oder irgendwie 1000 Beispiele. Also so, wie kommt sie auf diese
Frage? Das hat sie vielleicht auch in dem Gespräch mit Hydra gedacht zu hören oder so, weiß ich nicht, ob die sowas sagen würden.
Das glaube ich irgendwie nicht.
Ich glaube halt, also das stimmt halt einfach nicht. Das muss ich nochmal kurz sagen. Also, es stimmt überhaupt nicht, dass man, also dass man grundsätzlich sagen kann, dass man seine Sensibilität dadurch verliert. Vielleicht ist es für manche so, für manche ist es vielleicht nicht so. Ich kann es halt nicht sagen. Ich kann nur von mir persönlich sprechen, dass ich nicht meine Sensibilität dadurch verliere. Und auch wenn ich jetzt irgendwie mal verrücktere Sachen mache, wie an einem Tag mit 8 Männern schlafen, kann ich danach immer noch, habe ich am nächsten Tag genauso viel Sensibilität. Ich bin sogar ganz im Gegenteil viel sensitiver, was das Thema Sexualität betrifft, als vorher. Ich spüre viel mehr. Mein Körper ist viel mehr on, weil, das ist auch total logisch, da gibt es doch auch so Studien dazu, dass wir ganz viel mehr Nerven in unserem Daumen haben, weil wir jetzt irgendwie immer so ein Smartphone benutzen. Und es ist ja logisch, dass wenn wir eine Region in unserem Körper sehr oft benutzen, was wird dann passieren?
Das Gehirn ist neuroplastisch, um das Fachwort dazu zu sagen.
Genau, da sind viel mehr Nerven, da fühlen wir viel mehr.
Also die Connection zum Gehirn wird ausgebaut, ja. Oder genau. Kann eben auch das Gegenteil passieren. Also das stimmt halt schon. Ich habe ja, glaube ich, auch letztens mal erzählt, dass ich so eine Kollegin kenne, die dann irgendwann zum Beispiel keinen Orgasmus mehr kriegen konnte oder so und dann tatsächlich auch irgendwie für eine Weile aufgehört hat oder ich glaube, sich dann auch in die Tantra-Richtung irgendwie eher so entwickelt, also weitergebildet hat und so. Genau, weil es schon natürlich auch andersrum passieren kann, dass wenn du einen Bereich sehr viel überanspruchst, dann baut das Gehirn irgendwie sozusagen Nerven-Connections ab, damit es halt nicht mehr überreizt wird die ganze Zeit. So, aber genau, also ich würde sagen halt genauso wie bei privatem Sex kann irgendwie zu viel sein, kann zu wenig sein, kann diesen Effekt haben oder jeden Effekt so, das kann man halt nicht so pauschalisieren.
Man muss halt immer
den Einzelfall sich angucken, so.
Ja. Das kannst du einfach nicht so sagen. Und was hat er noch gesagt?
Irgendwas? Also am besten fand ich dieses, dass er meinte, er hat ja Angst, sie zu verlieren. Und dann meinte sie ja so, ja, behandle deine Geliebte so, als sei sie eine ganz normale Frau.
Oh ja, das ist auch ganz schlimm. Das ist ganz schlimm.
Bemühe dich um deine Geliebte, als sei sie eine ganz normale Frau. Aber ich meine, eigentlich finde ich es gar nicht mal so dumm, diesen Tipp. Also er sagt halt, ich habe Angst, sie zu verlieren. So, und dann sagt sie halt, naja, da musst du dich halt um sie bemühen.
Ja, aber halt nicht wie um eine ganz normale Frau, sondern bemühe dich halt um sie,
ja,
Punkt.
Ja.
Das wäre halt der gute Tipp
weil
gewesen.
Deine Geliebte ist eine ganz normale Frau, auch eine Prostituierte ist eine Frau.
So. Genau, ganz normal. Und was ich auch so am Anfang hieß, es doch noch so, der Ausstieg wäre nicht so... Ich finde es immer so krass, das nochmal das Wording zu kommentieren, weil es heißt immer der Ausstieg aus der Prostitution. Ne? Also ich habe ja früher mal in einem juristischen Bereich gearbeitet und in einem Büro und ich bin da auch ausgestiegen aus dem juristischen Bereich. Wusstest du das?
Du hast es rausgeschafft?
Ja, ich habe es rausgeschafft.
Das war aber schwer, oder?
Aus der Anwaltskanzlei. Ja, der Ausstieg aus der Anwaltskanzlei war richtig schwer. Mhm.
Die schicken dir bestimmt immer noch jedes Jahr zu Weihnachten so Grußkarten.
Ja, das ist so richtig bedrohlich. Ich krieg da so eine Grußkarte, da steht drauf, wir knacken für sie jede Nuss.
Wirklich?
Ja, ja.
Hast du die irgendwie rum? Geil.
Ja, ja.
Das da würde ich mich ganz schön unter Druck gesetzt auch fühlen, ehrlich gesagt.
Ja, da ist auch so ein Eichhörnchen drauf. Ja, also auf jeden Fall... Muss ich sagen, das finde ich das Wording, da muss man auch mal irgendwie drüber nachdenken. Und ich finde irgendwie auch das, was sie am Schluss gesagt hatte, dass es so, wenn man einmal ausgestiegen ist, dass man dann eher nicht wieder einsteigt.
Kompletter also, Schwachsinn.
Das ist meiner Meinung nach meine Erfahrung. Also ich habe keine Statistik, ich habe nur eine innere Erfahrungsstatistik. Das ist das Gegenteil der Fall. Also es gibt so einen Spruch, einmal Hure, immer Hure.
Ja.
Und ich persönlich glaube das auch. Ich habe ja auch versucht aufzuhören, wegen meinem Partner. Die Geschichte kennen ja schon Leute, die den Podcast länger kennen. Ich habe wegen meinem Partner aufgehört. Und
deinem
was
Ex-Partner
ist passiert?
Sollte man
meinem Ex-Partner.
Dazu sagen, ja.
Und was ist passiert? Ich bin natürlich wieder eingestiegen.
Ja, ich kenne auch viele Kolleginnen, aber die haben es dann auch nicht Ausstieg genannt, so, sondern die meinten halt so, ich hör auf, weil. Partner. Ja gut, Partner ist eigentlich so immer der Grund, ne? Oder was habe ich auch, habe ich vielleicht auch schon mal sowas wie irgendwie wollte sich auf ihren anderen Job konzentrieren, bla 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 und so, aber alle
kommen zurück. Ja, da könnt ihr euch mal fragen, warum kommen denn alle immer wieder zurück?
Ja.
Das ist unsere Antwort darauf.
Ja. Wollen wir mal den nächsten Artikel uns angucken?
Okay, ich guck gerade. Jo, also das ist im Grunde ja so eine ähnliche Frage. Mhm. Deswegen können wir daran anschließen. Und zwar, wegen unserer Finanznotlage arbeitet meine Freundin im Puff. Das macht mich kaputt. Wir haben das hier ein bisschen gekürzt. Ich erfuhr schon zu Beginn vor 5 Jahren, dass sie des Öfteren auf den Strich gegangen war. Jedoch übte sie ihre Tätigkeit nur mit dem Munde aus. Also als wir zusammenkamen, war dies oft ein Thema. Daher ließ sie es mir zuliebe bleiben. Jedenfalls dachte ich so. Nun, vor genau einem Jahr, erfuhr ich per Zufall, dass sie in einem Puff arbeitet. So, dann geht es noch weiter. Die haben wohl auch noch ein Kind zusammen und sowas. Ich habe ihr dann mit der Zeit auch diese Sache verziehen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem ich mich selbstständig machen möchte und deshalb unsere Finanzen sehr bescheiden sind, da bis heute von uns beiden nur ich gearbeitet habe. Hä? Da möchte ich kurz einen Zwischensatz machen, weil wenn bis heute von, habt ihr schon beide gearbeitet, weil Sexarbeit ist auch Arbeit übrigens. Muss ich jetzt kurz einwerfen. Also, er hat geschrieben, nur von uns beiden habe bis heute nur ich gearbeitet. Auf die Frage, wie wir zu Geld kommen, sagte sie zu mir, ich kann ja in den Puff gehen. Ich habe aufgegeben und sagte ihr, sie könne es tun, bis unsere finanzielle Situation wieder besser ist.
Das ist aber nett von dir, dass du deine Freundin Geld verdienen lässt.
Vor allem, weil er will sich auch selbstständig machen. Ja. Doch nun bin ich drauf und dran, daran kaputt zu gehen. Sie will jedoch nicht aufhören, denn ansonsten meint sie, sei sie wieder von mir abhängig. Ich weiß nicht mehr weiter. Ist es denn schlimm, einen Menschen zu lieben, der als Hure arbeitet und das wirklich nur des Geldes wegen macht? Sie macht von A bis Z alles mit Gummi, doch habe ich stets Bilder vor mir, wie sie mit anderen Männern schläft. Soll ich sie das machen lassen, da es ja aus einer Notsituation entstanden ist? Bitte hilf mir weiter.
Oh, soll ich sie das machen lassen? So, was denkst du denn? Also, naja, als wärst du deine Tochter, eine minderjährige Tochter oder so, der du irgendwas verbieten kannst oder so.
Oder dein Hund. Was?
Okay, was ist, also was, fragt Lenja. Soll ich sie das machen lassen, ist die Frage, ja. Und er geht daran kaputt. Also mein aktueller Freund, mit dem ich auch monogam bin, wie ja alle wissen, also das mit den Bildern hat gerade bei mir so angeklungen, weil der findet es auch auf jeden Fall nicht so leicht oder hat dann noch, also wir sind da in so einem Prozess, sagen wir mal so. Und der sagt halt auch vor allem so dieses, dass so Bilder sozusagen, also der hat so eine voll krasse Fantasie irgendwie auch so, so eine voll bildliche Fantasie so. Und genau, das ist für ihn auch so das Schwerste, dass er sich das dann so, manchmal die Bilder sich so aufzwingen und er es nicht so schafft, so wegzudrücken sozusagen.
Das ist bei meinem Freund auch so. Mhm. Also der ist mit den Bildern, das hat er auch ganz stark. Mhm. Und das scheint so ein Ding zu sein. Und es heißt ja nicht, dass man nicht eifersüchtig sein darf oder nichts fühlen darf dabei, sondern dass dieses Gefühl ja der Challenge, das challenged einen ja so ein bisschen seine eigenen Dämonen zu begegnen irgendwo oder seine eigenen Ängste oder so. Und dann kann man ja nochmal Frau fragen, warum habe ich jetzt diese Bilder, was genau fühle ich? Also ist es so ein, dass irgendwie Leute an einem Platz sind, den ich eigentlich normalerweise belege oder wo ich eigentlich normal bin? Oder ist es ein Besitzanspruchsdenken oder was genau steht da für ein Gedanke dahinter?
Mhm. Also ja, dazu habe ich auch Gedanken. Und manche Leute wollen halt nicht in ihrer Beziehung die ganze Zeit sich mit den innersten Dämonen challengen lassen, ne? Sondern manche Leute sagen halt so, meine Beziehung ist halt auch, soll für mich halt so ein Sicherheitsort sein. Das ist ja auch ein Grund, warum sich Leute für eine monogame Beziehung entscheiden, so, wo ich halt nicht, genau, irgendwie mehrmals die Woche gechallenged werde auf mein Innerstes, so. Und das verstehe ich halt auch total, weißt du, dass man sagt, so, ich will halt lieber irgendwie, dass die Beziehung so der sichere Hafen ist, wo ich halt sein kann und dann meine Challenges habe ich irgendwie in meinem Beruf und bla 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 und so. Ja. So, das ist ja auch irgendwie okay, das zu sagen.
Ja, und dass die Tatsache, dass andere Männer quasi die eigene, in Anführungszeichen, eigene, ne, Frau irgendwo begatten, ja, das ist ja schon im Tierreich so ein quasi Problem für andere Männchen. Also das ist ja so ein, wie so ein angelegtes Problem schon. Das nennt sich dann auch Male Guarding. Das steht sehr gut beschrieben in diesem Female Choice Buch, das wir schon mehrfach empfohlen haben, dass die Männchen ja auch so patrouillieren um die Weibchen, damit keine anderen Männchen auch dieses Weibchen begatten können. Und das ist ja schon in der Natur schon vorgegeben, dass wir da natürlich starke Gefühle dazu haben. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie du sagst, möchte ich meinen Dämonen begegnen? Möchte ich mich da challengen? Kriege ich das so hin? oder kriege ich das halt nicht hin?
Ja, ich finde halt bei sowas, also ich selbst frage mich dann eben immer, es gibt halt Gefühle, wo ich sage, ja, okay, stimmt, da liegt irgendwie ein Bedürfnis dahinter, dem ich halt nachgehen will, so. Und dann müsste man sich halt Lösungen in der Beziehung überlegen. Und dann gibt es halt andere Gefühle, die ich habe, wo ich merke, ja, stimmt, die sind eben aus so einer, keine Ahnung, biologischen Sache entsprungen oder so. Aber die machen nicht tatsächlich Sinn, weil es ist für mich eigentlich kein Nachteil, ob mein Partner auch mit jemand anderem auch noch Sex hat oder nicht oder so. Also, sondern das ist halt, das macht halt Gefühle in mir, weil ich nicht anders kann. Aber für mich ist der Grund dahinter, macht für mich nicht so viel Sinn, danach zu handeln. Und dann versuche ich halt eher an den Gefühlen zu arbeiten. So, aber können ja auch wieder andere Leute anders machen. Aber das finde ich halt in dem Fall vor allem, wenn sie halt sonst finanziell von ihm abhängig wäre und so, dann würde ich halt auch sagen, dann ist es halt keine gut genügende Begründung zu sagen, ja, meine Biologie macht halt, dass ich dann diese Gefühle habe, sondern dann muss man vielleicht daran arbeiten, so, weil die Alternative ist halt, okay, sie ist finanziell von ihm abhängig und so und das.
Ja, und vor allem gibt es ja dann auch Konflikte und die haben ja auch ein Kind, dann ist es vielleicht doch besser, sich jetzt im Guten zu trennen und zu sagen, hey, wir sind anscheinend unterschiedliche Menschen, wir leben unterschiedlich, lass doch einfach gute Eltern zusammen sein. Und nicht mehr zusammen sein, aber ein Team als Eltern, weil jetzt kann man es vielleicht noch irgendwie hinbekommen, ein gutes Elternteam zu sein, als wenn man es dann so richtig verkackt, weil ich glaube, das rennt eh gegen die Wand so, wenn man, also ich war ja auch mit einer Person zusammen, die überhaupt nicht damit klarkam, dass ich Sexarbeit gemacht habe und wir haben das wirklich versucht, längere Zeit, dass er damit klarkommt und sich irgendwie da wie so zusammenreißt oder keine Ahnung. Und er ist einfach final nicht damit klargekommen. Das hat ihn wirklich sehr doll verletzt und nachhaltig verletzt. Und es ging ihm, er konnte es einfach nicht. Mhm. Und ich finde auch anzuerkennen, dass es halt manche Menschen gibt, die das nicht können, diese Challenge nicht gehen können, das ist auch okay. Und dann muss man halt nur erkennen, dass man da nicht zusammen sein kann. So.
Ja, ja. Und ich finde aber noch so als kleine Hoffnung schon mal, er schreibt ja, dass sie das irgendwie früher schon mal gemacht hat und er hat es ihr verziehen, so. Aber genau, also vielleicht ist er ja jetzt auch nur gerade so voll, weißt du, so voll aufgewühlt davon. Aber er ist ja schon mal damit klargekommen irgendwie so. Vielleicht ja. Gibt es ja auch so eine Hoffnung, dass er das halt schafft, irgendwie damit klarzukommen, wenn er sich viel informiert und sich vielleicht Unterstützung holt, sich irgendwie bei Hydra beraten lässt oder so. Also
ja, ich glaube, er bräuchte dann halt schon sehr große Flexibilität und Bereitschaft, sich selbst sehr krass zu verändern irgendwie, also seine eigenen Gedanken. Und ich glaube, manche können das auch nicht. Und ich, also in meiner Ex-Beziehung war das ja auch so, dass er das irgendwie versucht hat hinzukriegen und wirklich ganz viel dafür gemacht hat und am Ende hat es halt nicht funktioniert und aber zwischendrin gab es immer Phasen, wo er mich voll unterstützt hat und voll so war, ja, das ist voll gut und so, dass du das machst und dass du da frei bist und so. Und er hat das auf so einer kognitiven Ebene auch total gecheckt. Er konnte es aber halt trotzdem seelisch einfach nicht. Und ich glaube, dann da zu erwarten, dass jeder Typ das halt hinkriegt, ist irgendwie falsch. Und gleichzeitig weiß ich aber auch aus der Erfahrung, also aus meiner Erfahrung kann ich halt sagen, ich konnte das nicht unterdrücken in mir, den Impuls, Sexarbeit machen zu wollen und das aufzugeben für eine andere Person, war eigentlich, ist halt einfach ein Fehler gewesen in meinem Fall. Und ich glaube auch, dass es nicht so leicht ist, wenn man wirklich Sexarbeit als ein Teil seines Lebens sieht, als vielleicht auch Lösung für Probleme, einfache Lösung für Probleme und so weiter, dass man immer wieder im Zirkelschluss auf Sexarbeit kommt, wenn es Probleme gibt. Dann ist es immer so, ich habe jetzt gerade irgendwie finanzielle Probleme. Ah, die Lösung ist sofort da, ich mache Sexarbeit. Und wenn man diesen Zirkelschluss, den wird man auch in 5 Jahren noch machen. Das heißt, wenn man jetzt gerade sagt, okay, ich höre auf mit meinem Job und dann ist man mit der Person zusammen und dann will man, dann gibt es Probleme in 4 Jahren, dann wird wieder der Zirkelschluss kommen und dann, ja.
Ich finde es halt auch einfach, wenn man eine Person ist, die Sexarbeit machen kann, also es gibt ja auch Leute, die, wo ich sagen würde, die könnten das nicht, weil die zum Beispiel eben so viel Vertrauen und Intimität brauchen, um jemanden an den Körper zu lassen, ne, dass so die es halt nicht können. Aber wenn man jemand ist, der das kann, dann finde ich, macht halt einfach so viel Sinn, das zu machen, weil es halt einfach so niedrigschwellig und irgendwie, genau, stundenlohnmäßig und sowas. Also ich finde halt auch einfach so, wenn du in dieser Position bist, das gerade machen zu können, aus so wegen dir als Person, aber auch, weil du gerade das Alter hast oder
weil du
das
Bock Netzwerk drauf oder keine hast, vielleicht Ahnung, sogar so. Noch, ja?
Ja, aber selbst wenn du keinen Bock, also jetzt, genau, selbst wenn du jetzt einfach nur sagst, ah ja, um jetzt Geld zu verdienen, dann finde ich es halt echt so schlimm, die Vorstellung, dass dann die Person stattdessen sich irgendwie, keine Ahnung, bei Amazon als Paketlieferantin abmüht für 3 Euro die Stunde oder so. Weißt du, weil dann denke ich so, das ist so viel verschwendete Lebenszeit.
Nur für eine Beziehung, die du dann hast. Und um jetzt mal ganz realistisch zu sein, wie viele Beziehungen halten denn irgendwie dein Leben lang? Und warum willst du jetzt dann deine besten Jahre dann mit einer Person zusammen sein, dann irgendwie einen richtigen Kackjob machen, den du hast, wo du richtig wenig Geld verdienst, nur damit du mit der zusammen sein kannst mit der Person? Um irgendwann werdet ihr euch wahrscheinlich eh trennen und dann, was ist daraus gewonnen? So?
Ja. Außer der Job ist dir halt echt gar nicht wichtig. Also ich kenne ja eben auch wieder viele Kolleginnen, die so sagen, ja, die machen Escort, wenn sie gerade Single sind und wenn sie dann einen Freund haben, dann haben sie selbst auch, eben auch gar keinen Bock mehr auf Escort vielleicht, weil die auch sehr monogam angelegt sind oder so, ne? Und dann, wenn sie dann wieder Single sind, machen sie es wieder oder so. Ja. Ist ja auch voll fein, so, ne? Wenn es einfach für einen selbst auch so ein easy Ding ist, so. Aber ja. Ich glaube auch für, also wegen so Druck vom Partner oder weil er denkt so, nein, ich verbiete es dir, finde ich auch nicht so gut.
So, ich lese jetzt mal die Antwort vor, aber ist auch ein bisschen gekürzt. Beatrice schreibt, zuerst zu deinen Fragen. Ist es schlimm, einen Menschen zu lieben, der im Puff arbeitet und das wirklich nur des Geldes wegen macht? Nein, natürlich nicht. Da bist du ja fürwahr nicht der einzige Mann. Also das als Begründung, ja. Was mich wundert ist...
Ist es schlimm, jemanden zu vergewaltigen? Nee, ist nicht schlimm. Bist nicht der einzige Mann, der das macht.
Okay. Oh mein Gott. Was mich wundert ist, für deine Freundin ist es beschämender, zum Sozialamt zu gehen, als sich zu prostituieren. Ferner gibt es ja...
Das wundert mich nicht, wenn ich so Geschichten...
Ich hätte auch keinen Bock. Ferner gibt es ja 100 andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Da muss man nicht im Puff arbeiten. Entweder sie hat Angst vor etwas Neuem und hält sich an dem fest, was sie schon kennt, oder irgendwas in ihr findet Gefallen an der Prostitution. Vielleicht liegt es an der vertrauten Umgebung dort, vielleicht fühlt sie sich auf eine Art dort sogar irgendwie geborgen oder es gefällt ihr insgeheim, von vielen Männern begehrt zu werden. Vielleicht hat sie auch etwas in der Kindheit erlebt, was damit zusammenhängt, zum Beispiel einen sexuellen Missbrauch. Ich kann es gut verstehen, dass du mit ihrer Arbeit nicht klarkommst. Du solltest dich nochmal zu einem sehr langen, tiefen Gespräch mit ihr hinsetzen und ihr sagen, wenn du mich wirklich liebst und mit mir eine Zukunft willst, dann hilf uns, eine Lösung zu finden, mit der wir alle glücklich werden können. Zum Beispiel, dass sie es dir zuliebe mal in einem anderen Job versucht. Oder dass du zusammen mit ihr aufs Sozialamt gehst. Oder beides. Sie kann auch zur Berufsberatung gehen. Und ihr beide solltet unbedingt mal einen Probetermin bei einer Familien- und Paarberatung machen.
Das stimmt. Schon wieder dieses so, ja, oder wenn mir nichts mehr einfällt, warum jemand Prostituierte wird, dann so, ja, oder sie wurde einfach als Kind sexuell missbraucht. So wie, einfach komplett unzusammenhangslos einfach mal reingeworfen, weil irgendwie so, okay, Prostituierte heißt gleich, mit der muss ja irgendwas kaputt sein. Was kann eine Frau kaputt machen? Naja, irgendwie als Kind mal sexuell missbraucht werden. So, okay, dass das einfach so lapidar da so reingeworfen wird, so ohne.
Ja.
Also, so.
Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, es gab irgendwann mal wie so eine Art Studie, wo man so herausgefunden haben möchte, aber ich weiß gar nicht mehr welche. Das ist so eine geringere, ein bisschen gering höhere. Oder war das so eine Studie, wo nur gefragt wurde, wurdest du schon mal sexuell missbraucht und dann in der Kindheit und dann gab es dann keine Kontrollgruppe oder so? Das weiß ich gerade gar nicht.
Ja, es kann sein, dass das sind ja dann oft halt solche Befragungen, wo dann in irgendeinem also Auffangnetzwerk für irgendwie Sexarbeiterinnen mit Problemen, dann werden die befragt, so. Und dann ist natürlich klar, ja, wo gehen denn Leute, also wenn ich halt in einer Ausstiegsberatung Sexarbeiterin frage, ist natürlich klar, dass alle sagen, ja, ich will aussteigen, so. Also
ja.
Und genau, ich weiß gerade aber nicht mehr, was das war, diese Studie mit irgendwie, dass Sexarbeitende in ihrer Kindheit irgendwie öfter sexuell missbraucht wurden oder sowas. Genau, müsste man jetzt nochmal fact-checken. Ich finde auch irrelevant, ob das jetzt stimmt oder nicht. Der Fakt ist halt, wird es halt benutzt, um zu sagen, so ja, die Frauen sind ja eh kaputt. So
ja,
und gehören bevormundet. Ja. So deswegen sollten wir den Sexarbeit verbieten, so weil wir die bevormunden sollten, weil die ja kaputt sind. So und ich finde, also Genau, also warum ist das relevant, so, ob die sexuell missbraucht wurden oder nicht als Kind? Also ich weiß auch nicht und ja, keine Ahnung.
Ja,
ja genau, ja,
das,
okay,
das aber das nervt doch so, davon, das ist so ein Bullshit-Bingo, ne? Es ist im Grunde, irgendwie wird einem dann immer unterstellt, dass man selber bestimmt irgendwie psychisch nicht ganz in Ordnung ist. Und deswegen will man das ja. Weil sie schreibt ja auch so, insgeheim findet sie es vielleicht gut. Also nicht nur insgeheim, ich finde es halt gut, von vielen Männern begehrt zu werden. Deswegen macht mir mein Job Spaß. Das ist ein Teil davon, warum mir mein Job Spaß macht.
Ja.
Und ich finde, warum sollte man denn das insgeheim nur gut finden, sondern vielleicht ist es halt einfach so.
Ja.
Das ist halt ein cooler Teil daran, oder?
Ja.
Und was hat sie noch geschrieben?
Ich finde auch so schön, diese Frage, die war ja auch schon so, ist es okay, eine Hure zu lieben, wenn sie es wirklich nur wegen dem Geld macht? So als ob irgendwie, wenn sie es nicht nur wegen dem Geld macht, dann ist es auf jeden Fall nicht okay, sie zu lieben, weil dann ist sie irgendwie eine Verrückte. So.
Ja, also, nur weil es eine Notlage ist, dann ist es okay. Aber wenn es keine Notlage ist,
dann natürlich nicht. Ja.
Oh mein Gott, ja stimmt. Oh mein Gott, es sind einfach so viele Sachen da drin. Und sie schreibt ja auch so, dass er sich ja mit mir hinsetzen soll und sagen soll, wenn du mich wirklich liebst. Und ich finde so Sätze, also das ist so ein Red Flag.
Ja.
Wenn irgendwie in der Beziehung dein Partner sich hinsetzt mit dir und sagt, wenn du mich wirklich liebst, Punkt, 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 dann ist es eine Red Flag. Wenn du mich wirklich liebst, würdest du öfter mal die Geschirrspülmaschine ausräumen.
Ja.
Wenn du mich wirklich liebst, dann würdest du, keine Ahnung, dann würdest du jetzt deinen Job für mich aufgeben und mit mir in den Bayerischen Wald ziehen, in eine Hütte.
Ja, naja, also ich weiß nicht, es gibt ja schon so, also mir fällt gerade ein Gegenbeispiel ein.
Aber ja, sag jetzt mal das Gegenbeispiel. Challenge mich mal bitte.
Ja, also zum Beispiel schlagen manche Eltern ihre Kinder und sagen, ich tue das ja nur aus Liebe, weil ich dich ja zu einem kräftigen, strammen, jungen Mann erziehen will. Und dann würde ich halt sagen, nein, du kannst einen Menschen nicht aus Liebe schlagen, so. Und das ist aber, also kennst du das? Das ist so ein Wort, sowas, was Eltern sagen, so.
Ja aber so. Was heißt es dann, wenn du mich
und
wirklich
liebst? Da würde ich dann sagen, wenn du mich wirklich liebst, dann schlägst du mich nicht. Also, je nachdem, ob ich Liebe als Gefühl oder als Handlung, ne? Es gibt ja Leute, die sozusagen sagen, Liebe ist ein Gefühl. Ja. Und wenn ich sage, Liebe ist aber eine Handlung und das heißt, irgendwie, ich trage zu deinem Wohlergehen bei, so, dann würde ich schon sagen, es gibt Sachen, wo ich sage, nee, wenn du mich wirklich liebst, dann würdest du mir nicht meinen Job als Escort verbieten.
Ja, okay.
Dann würdest du mich nicht schlagen. Dann so.
Ja.
Genau. Aber das, was du sagen wolltest, dem stimme ich total zu. Dieses, wenn man das so benutzt als, also wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du jetzt das und das tun. So. Und dann denke ich so, hä? Also, ob ich dich liebe oder nicht, das ist ja mein Gefühl. Das kannst du doch nicht an irgendwelche, also...
Ja.
Kannst du doch nicht beurteilen. Also,
ich glaube, der Punkt ist so, ob das, was du aus Liebe tun sollst oder so, ob du damit in das Leben von der anderen Person eingreifst oder ob du dein eigenes Leben, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden schlage, dann ist es ja aktiv, dass ich einer anderen Person damit weh tue. Ja, dann greife ich ja in deine Gesundheit zum Beispiel ein. Aber wenn ich jetzt Escort mache oder Sexarbeit mache, dann greife ich ja nicht in deine körperliche Gesundheit ein, sondern ich challenge deine Eifersucht, mit der du dann klarkommen musst.
Mhm.
Dann ist es ja was komplett anderes. Also wenn man mir eine Sache sagt, die ich aufgeben soll, die aber eigentlich nicht, zum Beispiel, wenn du mich wirklich liebst, würdest du aufhören zu rauchen.
Mhm.
Also da könnte ich zum Beispiel sagen, ja gut, der Geruch des Rauchs,
ja, wenn ich den so eklig finde.
Der ist so eklig und der challenge ja nicht nur meine Gefühle, sondern auch meine Olfaktillen. Wie auch immer man das nennt.
Ja.
Auf jeden Fall ist es so, es ist ja auch irgendwo, ist das dann sowas Ähnliches oder ist das dann was anderes? Keine Ahnung.
Also ich würde sagen, es kommt drauf an, irgendwie, ob man sagt, lieber als Gefühl, dann würde ich sagen, ist dieser Satz immer Schwachsinn. So. Also weil wenn ich sage, wenn du wirklich dieses Gefühl Liebe hättest, würdest du das und das tun, dann würde ich sagen, du bist die einzige Person, die bestimmen kann, habe ich das Gefühl oder nicht. So, das ist ja nicht deine Handlung, ist dann nicht davon abhängig so, sondern das ist ja einfach nur ein Gefühl, was du hast oder nicht. Aber wenn ich Liebe definiere als Handlung, die man tut, so, dann würde ich schon sagen, dann könnte ich schon sagen, naja, für mich bedeutet Liebe, dass du für mich aufhörst zu rauchen. Das ist für mich die Handlung, jemanden lieben, dass du dein Leben dafür aufgibst.
Ja, aber so, das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Also naja, ich würde sagen, also, man kann ja sagen, das stört mich, dass du rauchst, aber wenn die Person weiter rauchen will, dann kann ich halt sagen, ich bin dann nicht mehr mit dir zusammen. Ich kann nicht mit einem Typen zusammen sein, der raucht, dann geht's halt nicht. So, ich kann auch nicht mit der Frau zusammen sein, die Sexarbeit macht, weil ich komme damit nicht klar, ich komme mit dem Geruch nicht klar von diesem Rauch oder ich komme mit der Eifersucht nicht klar oder was auch immer.
Ja.
Gibt bestimmt Leute, die könnten mit dem Geruch weniger, also viel besser klarkommen als mit der Eifersucht zum Beispiel. Ja. Ich könnte mit dem Geruch nicht klarkommen.
Ja. Also genau, ich finde auf jeden Fall, du kannst halt jemand anderem seine Gefühle nicht absprechen. Aber was du halt schon machen kannst, ist, du kannst halt sagen, ich möchte in einer Beziehung das und das so. Und das bedeutet für mich eine gute Beziehung führen. So.
Und dann kann man halt die Beziehung nicht führen. Und dann ist es aber auch nicht so ein Pistol auf die Brust, du musst jetzt aufhören, weil sonst liebst du mich nicht, sondern eher so, sorry, dann kann ich halt leider nicht mit dir zusammen sein. Ich respektiere aber, dass du diesen Weg gehst. Und dann ist es halt jetzt nicht leicht, sich zu trennen, aber dann sollten wir es tun.
Ja.
Puh, okay. Oh mein Gott. Es ist so leicht, Beatrice zu sein, ey. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch. Also es tut mir auch, also ich habe auch Respekt davor, also dass man so fleißig so Sachen beantwortet und so.
Ja.
Es gibt so ein paar Verbesserungsvorschläge.
Kannst du dir vorstellen, dass sie insgeheim es schön findet, dass Menschen ihr zuhören?
Ja, also wie wir also, das auch insgeheim schön finden. Dass
also ich meine wirklich, also ich denke halt wirklich so, das finde ich schon frech, irgendwie jemandem zu sagen, was jemand insgeheim für Motivation hat, Sexarbeit und so, aber selbst irgendwie so, 4 verschiedene Online-Blogs zu haben, wo man so jede Woche denkt, ja genau, also so, naja.
Wir haben ja auch ein Geltungsbedürfnis, aber wir haben ja auch andere, also ja.
Also ich finde es halt auch nicht schlimm, so Leute sollen machen, was sie wollen, meine Güte.
Ja, auch eine politische Agenda, falls ihr es schon gemerkt habt.
Ja, hat sie
eine politische Agenda?
Naja, sie hat auch so einen Radfahrblog, vielleicht hat sie ja auch so ein irgendwie macht mehr Radwege oder sowas, das wäre ja cool, das würde ich unterstützen.
Ein Radfahrblog.
Ja, ja, oder irgendwie sowas, glaube ich.
Auch da kannst du das mit deinem Wichser-Radfahrer noch anmelden, den du angeschrien hast.
Ja,
okay. Oh Gott, das checken jetzt nur Leute, die diesen Podcast ganz regelmäßig hören.
Ja.
Ansonsten, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit Beatrice und uns.
Mhm.
Wir hoffen, dass sie weiterhin bei uns zu Gast sein wird, hin und wieder.
Ah, wir wollten uns auch noch überlegen, was wir Beatrice fragen wollen und dann Leute abstimmen lassen, welche Frage. Also du stellst eine Frage und ich stelle eine Frage und dann lassen wir Leute abstimmen, welche wir ihr schicken und von ihr beantworten lassen.
Es muss so sein, dass sie nicht merkt, dass es eine beknackte Frage ist. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was ich mir eh schon ganz lang gefragt habe.
Mhm.
Kann man Sperma anbraten? Okay, also meine Option ist, also entweder wir stellen eine Frage zu dem Thema, also ausführlich dann, aber zu dem Thema, ob man irgendwie Sperma anbraten kann und vielleicht irgendwie sowas wie mein Mann findet es irgendwie geil, sein Sperma anzubraten und zu essen, ist das normal?
Mhm.
Sowas in der Art. So, der hat so einen Fetisch dafür.
Mhm.
Und dann redet und dann beschreibt sie das.
Okay, dann frag ich.
Kann man einen Mann lieben, der sein Sperma freiwillig isst, angebraten?
Okay, und ich frage, ich stehe da drauf. Anders. Ich frage, mein Freund steckt mir gerne einen Finger in den Po. Und ich würde irgendwie total darauf stehen, wenn er sich den danach ableckt. Aber er weigert sich. Hat diese Beziehung überhaupt noch einen Sinn? Und glaubst du, er liebt mich überhaupt?
Ich bin so gespannt, was er jetzt abstimmt, was wir sagen, was wir fragen sollen.
Ja, also schaut mal unten in die Spotify-Umfrage. Dann könnt ihr entweder abstimmen für Luisas Frage Sperma anbraten oder Lenias Frage Finger in Po. Und dann stellen wir halt die Frage, für die dann gewonnen hat, oder?
Ja, genau.
Und wir können ja noch, weil es mich auch interessiert, in den Kommentaren, wenn ihr schon mal das Argument benutzt habt, aber ihr müsst wirklich ehrlich sein, Leute, dieses, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann macht mal irgendein Smiley in die Kommentare, damit wir
irgendwas, was man nicht so oft...
So ein,
was für ein
gebrochenes Smiley? Herz oder so.
So ein gebrochenes Herz?
Ja.
Okay, also wenn ihr schon mal gesagt habt in der Argumentation, wenn du mich wirklich liebst.
Ja, würdest du ein gebrochenes Herz in die Kommentare machen müssen jetzt, wenn du ganz ehrlich wärst?
Aber sagen wir mal so in den letzten 3 Jahren, okay? Weil ich kann nicht noch über 3 Jahre hinaus. Bestimmt habe ich das in der Pubertät mal gesagt. Aha. Deswegen, sonst würde jeder ein gebrochenes Herz.
Ja.
In den letzten 3 Jahren.
Sagen wir 5 Jahren.
In den letzten 5 Jahren. Weiß ich nicht.
Oh, ganz ehrlich, ich glaube, ich müsste ein gebrochenes Herz kommentieren, bestimmt.
Vielleicht, aber ich habe es nicht so formuliert, vielleicht eher so subtiler. So.
Ja.
So, aber ein Typ, also ein Mann, der mich wirklich lieben würde, ja, der würde doch so nicht, und so.
Ja, ja, ich glaube auch.
Oh mein Gott, muss jetzt jeder ein gebrochenes Herz einfach kommentieren. Ja. Wir müssen vielleicht andersrum machen. Wir müssen sagen, wenn du es nicht gemacht hast oder und das gebrochene Herz, wenn du es gemacht hast und wenn du es aber nicht gemacht hast, dann so ein Löwenkopf. Hat jeder so einen Löwenkopf? Ein
Löwenkopf, oh Gott. Okay, ja gut. Okay,
gibt es überhaupt so einen Löwenkopf für jeden in den Bestimmt. Emojis?
Oder irgendein Tier. Ihr dürft irgendein Tier
irgendein Tier, dann seid ihr ein Krafttier. Dann habt ihr so ein Krafttier. Ja, genau. Könnt ihr dann euer Krafttier reinposten. Ja. Oh mein Gott, ich bin so gespannt.
Oder ein Engel oder so. So als
und ihr könnt auch in den Kommentaren noch schreiben, ob ihr noch andere Fragen habt, die wir Beatrice noch stellen
Stimmt.
können. Also stellt mal eure Frage für Beatrice jetzt in die Kommentare. Ja. Oh mein Gott. Okay, gut, das wird jetzt Wahnsinn. Ich bin gespannt.
Ja. Dann, ach so, folgt uns auf Patreon und Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben und Fragen stellen und so. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Bis nächste Woche Freitag. Tschüss.
Geliebte auf Zeit. Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge Geliebte auf Zeit. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr ein Abo, eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr die Fragen und Umfragen bei Spotify beantwortet.
Geliebte auf Zeit ist eine Produktion von Lenia Soleil und Luisa in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Produktion Christian, Strategie und Vermarktung Hanna, Redaktion und Instagram Amelie.
Und wenn du mal Lust hast auf eine Kooperation oder auch ein Interview, dann kannst du dich gerne per E-Mail melden an kooperationen@brandsandwaves.de. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt oder schauen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut gerne in die Shownotes, da sind alle Möglichkeiten verlinkt.
Bis nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt, hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen.